Da sind wir, eine kleine Stunde, der Belebu-Podcast, die beleuchteten Brüder, das sind wir, Tim und Benny, Benny und Tim, hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Heute ist der 2.10., morgen ist Tag der Deutschen Einheit.
Auweia.
Auweia, auweia. Und in Hamburg sind große Vorbereitungen für große Feierlichkeiten. Deswegen können wir heute nur eine Stunde machen, weil wir sind geladen im Champs-Élysées in Paris.
Ja.
Aus irgendwelchen Gründen.
Als Volunteers, um den Tag der Deutschen Einheit, der in Hamburg gefeiert wird, von Frankreich aus zu flankieren.
Mhm.
Mit Raketen, die dort eigentlich nicht abgefeuert werden dürfen, aber ausnahmsweise dürfen,
wenn die beleuchteten Brüder kommen, dann dürfen Raketen überall hingeschossen werden.
Ja.
Deswegen sind wir auch beliebt bei anderen Staaten.
Vom Arc de Triomphe bis zum Brandenburger Tor ballern wir die Friedensraketen.
Raketen voller Liebe.
Das passt, liebe Tim. Ich war gerade heute, bin ich gewandert über den ehemaligen Grenzstreifen zwischen Ost- und West-Berlin.
Ja.
Der jetzt, also das wusste ich gar nicht. Ich wusste schon, dass es das grüne Band gibt.
Das grüne Band.
Das grüne Band läuft durch das wiedervereinigte Deutschland auf der ehemaligen Grenze und ist ein angepflanzter Grünstreifen. Das heißt, durch das wiedervereinigte Deutschland läuft jetzt keine Mauer mehr, sondern...
Also genau da, wo die Mauer stand,
ja, wächst jetzt die Natur.
Wächst jetzt die Natur, das ist ja ganz hübsch.
Ja, und der Grenzstreifen, der Mauer, wo der Mauerstreifen, wo die Todeszone, wo sie geballert haben,
bam.
Bin ich heute spazieren gegangen. Hübsch. Jetzt so,
du warst es 3 Tage in Berlin.
Gärten. Ich war 3 Tage
oder
in Berlin.
3 Nächte.
Anlässlich meines Geburtstages.
Genau, Happy Birthday nachträglich.
Ja, alles 2 Gute
Tage
für mich.
Ist der Geburtstag nun her, so wir hier reden miteinander. Bist du 39
geworden. 39, zum letzten Mal.
Zum letzten Mal bist du 39 und zum ersten Mal.
Und zum letzten 39. Mal habe ich noch eine 3 vom Komma.
Ja, vom Komma vor allem.
Hm.
Hm. Und du hast gedacht, das passt mir ganz ausgezeichnet, eine meiner deiner Lieblingsbands spielt an deinem Geburtstag in Berlin.
Am 30. selbst, richtig?
Da fahre ich mal hin und gucke mir The National an. In der Max-Schmeling-Halle? Oder wo war das?
Genau.
Ja.
11.500 Leute.
Weißt du, das ist so kurios. Ich war in meinem Leben 1,5 Mal in Berlin. Nie in der Max-Schmeling-Halle. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne mich so gut aus mit Berlin, dass ich nur anhand der Größe, du hast mir nämlich nur geschrieben, als ich fragte, wie war das Konzert, geile Stimmung, 11.500 Leute, habe ich mir anhand der Größe gedacht, dass es wohl die Max-Schmeling-Halle sein müsste. Du hattest es mir nicht vorher gesagt.
Nee, krass.
Ja.
Erstaunlich. Columbia-Halle?
Mehr, größer auf jeden Fall.
Nee, kleiner.
Kleiner?
Ja.
Ja, siehst du, kenne ich doch nicht.
Postbahnhof?
Noch nie gehört. Aber ich kenne den Schokoladen.
Von Lucky Treffer. Also. Ja.
Da passen wie 50 Leute.
Max-Schmeling-Halle, modernes Ding, Prenzlauer Berg, da direkt im Mauerpark eigentlich. Und toll, wir waren mit Freunden da, wir haben noch andere Freunde da getroffen, die da wohnen. Geil. Und was haben wir gemacht? Habe ich im Podcast schon mal von diesem ganzen Home-Exchange-Scheiß erzählt?
Nee, nicht im Detail.
Es gibt so eine Plattform, die ist wie Airbnb, nur ohne Geld, sondern mit Punkten. Das heißt, man kann sein eigenes Haus oder Wohnung zur Verfügung stellen, können Leute hinkommen und entweder man tauscht mit Leuten, du kommst zu mir, ich komme zu dir, Wohnungstausch, oder man macht es so im Kreis, ich mit A mit B, B mit C, C mit A und dann kriegt man halt so Punkte, die man einlösen kann.
Wie im KitKat Club in Berlin.
Und das haben wir gemacht. Wir haben hier schon unser Haus in Sommerferien vermietet, jetzt auch wieder Wochenende. Und zum ersten Mal waren wir jetzt selber in so einer Wohnung. Und das ist einfach mega geil. Du fährst einfach irgendwo hin, kriegst einen Schlüssel, kannst irgendwo sozusagen umsonst wohnen.
Ja. Yeah.
Sparst richtig viel Kohle dadurch. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, dass meine heiße Schokolade 4 € gekostet hat oder mein geiles Trüffelsandwich 12,50 €, was ich zum Frühstück verzehrt habe, mit Spiegelei und 3 geilen Käsesorten. So ein derber Bergtoast mit leckerem Käse geschmolzen und dazwischen getrüffelte Pilze.
Lecker. Getrüffelte Pilze.
Okay. Heftig gut. Also keine Trüffel, sondern nur getrüffelte Pilze. Also die...
Hä?
Das heißt das? Naja, Trüffel sind auch Pilze.
Ja.
Aber du kannst auch einfach Champignons oder Steinpilze oder so nehmen und da so ein bisschen Trüffel ranreiben.
Aha, okay.
Dann ist es so, als hätte der... So wie vergoldet.
Ja, okay. Ja? Wie Franck Ribéry's Steak.
Ja. Nicht massiv aus Gold, was noch lieber gewesen wäre. sondern nur ein bisschen Gold dran.
Bisschen Gold dran, bisschen Trüffel dran. Okay.
So, und davon nur die ganz kleine Anekdote. Wir waren da mit 4 Erwachsenen und 3 Kindern.
Ja.
Wir waren mega wenig in der Wohnung, wirklich ganz wenig. Und das war so ein Altbau in Friedrichshain, coolste Gegend überhaupt, mega geil alles. Und dann sind wir um 18 Uhr einmal reingekommen, war eine halbe Stunde da und hat es geklingelt. Nachbarn von unten haben sich beschwert, eine Lautstärke.
Nach einer halben Stunde.
Und wir waren halt, also wir haben halt schon von uns aus so den Kindern gesagt, prallt mal hier nicht mit dem großen Gummiball rum und schreit mal nicht so. Aber wir sind halt, wir haben keine laute Musik, nichts.
Mhm.
Und dann am nächsten Tag, mittags um 12, da war ich gar nicht mehr dabei, aber am nächsten Tag war ich dabei, mittags um 12 haben sie wieder geklingelt, standen die ja zu zweit. Er super nett, so ein hey, und kein Trittschall hier, Altbau, hey, wäre voll cool. Und sie, junge Mutter, war einfach so, also, da müsst ihr echt, also, ich, damit diese physischen Schmerzen aufhören. Und dann habe ich, da musste ich echt ein bisschen schmunzeln, habe ich sie angeguckt, weil ich weiß nicht, was wir tun sollen, damit es noch leiser wird. Also, wir können uns nicht bewegen, so. Hier müsst ihr vielleicht nächstes Mal, wenn ihr kommt, einfach Hausschuhe mitbringen.
Weißt du Bescheid? Bringst du das nächste Mal Hausschuhe mit?
Ist klar, denke ich dran. Ich wollte das jetzt gar nicht so lange ausführen, aber das war wirklich super sonderbar. Und wir haben alle auch anders darauf reagiert. Einige mit Wut auf die Idioten, andere mit totaler Nervosität, sich jetzt überhaupt noch zu bewegen, weil da auch ein kleines Baby dabei war.
Das wäre ich gewesen.
Aber du kannst doch nicht... Also wir haben wirklich... Ich kann mir nicht vorstellen, wie die da leben können. Und das...
Hat die Familie, die da eigentlich wohnt, auch Kinder?
Nee, die sind zu zweit, das ist ein Pärchen. Mhm. Und die sind sicherlich weniger da und leiser, aber wir waren wirklich... Niemand hat getrampelt und gestampft. Es war total... Wir hätten ja auch eine Gruppe von... Junggesellenabschied, die vermieden das ja häufiger.
Irgendwas werden die ja gehört haben. Die werden sich das ja nicht ausgedacht haben.
Nein, die werden einfach Schritte gehört haben.
Mhm.
Wenn wir zum Klo gegangen sind zum Beispiel. Vielleicht schweben die anderen, haben so geile Hoverboards.
Du bist schon ein lauter Mensch.
Bin ich.
Und ich weiß nicht, ob ich deiner Einschätzung da zu 100% vertraue, aber wenn du sagst...
Du weißt ja, mit wem wir da waren,
ja,
und die haben das alle geteilt.
Alle
und ich war bei dem einen Mal, als die Beschwerde war, gar nicht da.
Gar nicht dabei, ja. Das ist okay. Na gut.
Egal, also auf jeden Fall war das ein ganz, ganz toller Aufenthalt in Berlin wieder. Ich langweile dich jetzt nicht wieder mit meiner Schwärmerei, da habe ich das letzte Mal schon nicht drauf angesprungen, aber ich habe wieder gemerkt, wie gern ich in dieser Stadt bin, wie wohl ich mich da fühle, wie sehr mir das in meiner ganzen Art entgegenkommt, diese Stadt, und zu mir passt einfach. Ich passe da gut rein.
Also ich kann dir sagen, dass ich habe in der letzten Folge ja von unserem sehr verkorksten Urlaub gesprochen.
Ja.
Und ich hatte ungefähr, weiß ich nicht, 5 Tage vor Ende die Idee, dass wir den Freitag, also unseren letzten offiziellen Urlaubstag, einen Tagesausflug nach Berlin machen.
Ja.
Weil ich habe halt so krasse, konkrete Bilder und Meinungen über diese Stadt, weil ich so viel darüber höre, in Podcasts, in Serien, in Filmen. Über Instagram Leute, die da wohnen und viel von Berlin zeigen, präsentieren. Ich habe gehört gerade ein Hörbuch, was sehr prominent in Berlin spielt.
Du hast so einen Beton gelesen?
Habe ich nicht.
Ach so, hast du nicht?
Tue ich auch nicht. Habe ich kein Interesse dran. Aber ja, ich weiß nicht jetzt auch nicht, wie du darauf kommst, weil ich das schon mehrfach gesagt habe.
Hast du mehrfach
dass
gesagt?
Dass ich das nicht gelesen habe.
Ich erinnere mich daran.
Ja, jedenfalls haben wir das dann nicht machen können, weil es meiner Frau immer noch nicht gut genug dafür ging.
Ja.
Aber das war die Idee, dass wir eigentlich, weil das Wetter sollte auch sehr schön werden, war es dann auch, ging aber einfach gesundheitlich nicht.
Gigantisch groß und so voll. Jedes Mal bin ich woanders und jedes Mal ist es toll.
Okay.
Und krassesten ist das Essen.
Damit kriegst du mich aber nicht hinterm Ofen vorgeholt.
Und alles ist so effortless, so, es ist einfach da, es ist nicht gemacht, sondern es ist einfach und es entsteht einfach und es ist so groß, dass überhaupt alles gleichzeitig passiert. Und das Konzert war so geil.
Mhm.
Da habe ich auch, wir reden ein bisschen viel im Podcast über Konzerte, aber ich möchte trotzdem nochmal dieses Gefühl beschreiben, dass eine Band, die ich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren sehr gerne höre, und ich habe die schon in sehr viel kleineren Locations gesehen, und sie wird einfach immer größer, auch vielleicht, weil der eine Gitarrist die letzten Taylor Swift-Alben produziert hat und Taylor Swift auf dem neuen Album auch mitsingt und gibt vielleicht auch immer einen kleinen Boost. Und die sind musikalisch einfach so gut drauf. Und dann zu merken, dass in Deutschland 11.500 Leute zu dieser Band gehen, die jetzt eigentlich nicht so eine also wenn ich Leuten erzähle, Leute fragen, welche Musik hörst du? Und ich antworte denen unter anderem The National, dann ist meistens die Reaktion, kenne ich nicht.
Mhm, glaube ich. Also kann ich mir vorstellen. Mhm.
Und trotzdem sind die halt offensichtlich so groß. Und dann so eine Halle ist eigentlich nicht so meins, aber die ist so modern und dann auch wieder ganz gut gemacht. Also so eine große Sporthalle, mhm, die dann einfach nur ranzig ist, aber riesig. Da finde ich, hat man von beiden, das ist dann nicht, gar nicht mehr gut.
Und in der Max Moment, findest du groß und modern besser als groß und ranzig?
Irgendwie schon. Echt? Ich finde klein und ranzig besser als, ja, klein und modern.
Ja.
Aber wenn es einfach nur so eine Lagerhalle ist, wo nichts Cooles, nichts Schönes, dass du dann auch nicht irgendwie so wie in einem coolen kleinen Club, so, ja, Industrie-Ghetto-mäßiges Garage-Gefühl, sondern es ist einfach nur, ja, wir müssen halt hier viele Leute reinfärchen, nehmt doch diese alte Lagerhalle oder dieses abgebaute Stadion. Da fühle ich mich irgendwie einfach nur aufbewahrt.
Okay.
Und in der Max-Schmeling-Halle ist erst was total komisch, weil du das Gefühl hast, du gehst und wie in so eine, das ist halt eine moderne Sportarena einfach. Und es ist alles mit Displays und krassen LEDs und es ist alles slick und so weiter. Aber irgendwie war es dann auch gut. Wir hatten keine Tickets für den Innenraum, was ich nicht wusste, weil ich nichts aussehen konnte, weil offensichtlich schon ausverkauft war. Mhm. Dann waren wir auf dem Rang. Und dann da aber reinzugucken in diese ganze große Menge und dann solche Lieder, die mir so am Herzen liegen, mhm, mitzubekommen, dass so viele Leute diese Lieder mitsingen können und begeistert davon sind, das ist so, dass man das Gefühl hat, da ist so viel gut in der Menschheit noch.
Ist, also The National wäre für mich auch eher eine klassische Rangband. Also da hätte ich jetzt...
Kann man gut machen. Also ich glaub, man kann
da,
gut
da
sitzen.
Verpasst dabei. Man jetzt nicht viel.
Ja, also ich glaube, Sound ist unten schon noch ein bisschen besser.
Vielleicht. Auch, obwohl das so eine moderne Slickhalle ist.
Ja, war schon gut, der Sound. Aber es war ein ganz, ganz tolles Konzert. Ganz, mhm, ganz schön. Irgendwann kam mein Mitkompagnon zurück vom Bier holen und hat gesagt, die Schlange ist so lang, da habe ich gleich einen Liter für jeden von uns geholt. Und dann ist so ein Pitcher da.
Oh, vernünftig.
Ich bin nie so häufig auf ein Konzert auf Klo gegangen.
Aber guck mal, ist es nicht lustig? Jetzt warst du an deinem Geburtstag in Berlin auf einem Konzert einer Band, die dir sehr wichtig ist. Und an meinem Geburtstag war ich auf einem Konzert in Hannover von einem Künstler, der mir sehr wichtig ist.
Was war das? Kesper?
Kesper in Hannover, ja, genau. War, glaube ich, ein ganz anderes Konzerterlebnis, weil ich einfach mittendrin und Schweiß und Springen und Pogo und heiser danach und so.
Ja.
Also ich glaube, wir sind in einen in unterschiedlichen Zuständen dahinter herausgekommen, wobei wahrscheinlich beide glücklich.
Sehr glücklich. Und sehr glücklich.
Das ist doch die Hauptsache.
Und sehr hungrig. Ich habe nichts gegessen vorher. Und dann diesen Liter Bier.
Wir waren vorher beim Griechen.
Oh Gott.
Ich war überhaupt nicht hungrig danach.
Oh Gott.
Beim
das Griechen ist schwierig. Ich
habe irgendwie auch nochmal 2 Liter Bier beim Konzert getrunken.
Ich hatte beim Job so eine Veranstaltung, die relativ wichtig war, wo ich vorne mit auf dem Podium saß.
Mhm.
Und vorher hatte ich und mein Chef aber noch so ein bisschen Zeit über. Und dann saßen wir zusammen beim Griechen, weil ihnen das so
lecker schmeckt.
So, eben schmeckt das so lecker beim Griechen. Ja, und ich habe mir da, das war kurz bevor ich Vegetarier wurde, habe ich mir so ein fettes mit Sahne überbacken, das so ein Käse überbackenes Gyros reingeballert. Und dann saß ich da auf diesem Podium und fing an, es stieg, wallte in mir auf die Wärme und der Magen grummelte und rumorte und irgendwann bin ich einfach aufgestanden und für 20 Minuten nicht mehr wiedergekommen und habe einfach das größte Geknatter auf dem Klo losgelassen, das man sich vorstellen kann. Ist alles aus mir rausgefallen. Und dann,
hattest du so ein kleines Ansteckmikrofon wie bei die nackte Kanone, wo Frank Drebin vergisst, das auszumachen?
Als Nein, hatte ich nicht. Aber ich glaube, dass trotzdem jeder im Raum wusste Bescheid, was passiert war. Aber nur mein Chef kannte den Griechen-Kontext. Und sein Magen hat das aber offensichtlich ausgehalten.
Okay, schön. Du hattest Geburtstag, du hattest einen schönen Geburtstag. Ich habe Geschenke für dich.
Warte, bevor du Geschenke machst. Letzte Sache noch. Was für ein krasser Zufall. 11.500 Leute, ich gehe durch diese Halle, überall sind Menschen, Massen, Menschen, Menschen, Menschen und dann setzen wir uns auf den Rang, da sind noch 2 Plätze, gehen wir da, riesengroß auch der Rang, und dann setze ich mich da hin, neben den Typen, der mich durchgelassen hat, gucke nach links und sage, Dennis? Benjamin? Und dann ist das jemand, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der inzwischen in Berlin wohnt, was ich auch nicht wusste. Einfach super der krasse Zufall.
Ist das wirklich Zufall?
Also ich finde in Berlin, in einer anderen Stadt, in so einer Halle sich neben jemanden zu setzen, den man kennt, schon ein großer Zufall.
Ja.
Und passend zu den Geschenken möchte ich unseren Zuhörer Lars recht herzlich grüßen. Lars hat uns, als er uns das letzte Mal besucht hat, eine Flasche, weil er weiß, dass wir so gerne Knallsoße trinken. Eine Flasche gute, wie er sagte, Knallsoße mitgebracht. Das ist ein Prosecco, kein Sekt und...
Hast du mal gegoogelt, was es kostet?
Na, habe ich nicht. Sowas mache ich nicht.
Ich mache das.
Und... Wie heißt das? Es ist ein Brühsekt und der heißt Gaiante. Gaia wie die Erde, Erdmutter und dann NTE. Gaiante G, Prosecco.
Prosecco, Gaiante Brühe.
Bitte nicht sagen, was er kostet.
20 Euro. Nee, das andere.
So, vielen Dank.
Irgendwas zwischen 10 und 20.
Er hat das nämlich extra mitgebracht. Ist und teuer. Hat das extra mitgebracht für uns. Als sehr große freundliche Aufmerksamkeit und dann haben wir ihn damit gestraft, dass wir ihn nicht getrunken haben und dann auch die nächsten Monate nicht getrunken
ja, haben. Ja, ich habe das auch vergessen. Aber ich spiele es die ganze Zeit schon mit der Agraffe. Wow, krass. Not bad.
Und jetzt ist es soweit. Ist es vielen soweit. Dank dafür. Und jetzt hast du tatsächlich Geschenke für mich.
Ich habe Geschenke für dich dabei. Nachdem ich das Gefühl habe, ich habe geschenkemäßig sowieso dein Geburtstag schon ein bisschen gesponsert durch Ideen und ja. Durch Ratschläge.
Hast du dann nochmal in die Vollen gegangen, noch mehr?
Ja, ja, genau. Das ist ein mehrteiliges Geschenk.
Aber jetzt muss ich jetzt hier live reagieren wieder.
Ja, sicherlich.
Und sagen, oh, danke ja. für dieses Geschenk. Also damit habe ich nicht gerechnet.
Ich muss das in der richtigen Reihenfolge hier raussammeln.
Oh, Berlin ist so schön.
Einen Rucksack dabei. Jetzt hör auf, jetzt bin ich mal dran. Jetzt halt du mal die Goschen.
Ich warte ja nur, bis du hier rauskommst.
Ich rede doch gerade. Du musst mir doch nicht in die Anmoderation reinquatschen, du. Depp, du.
Depp?
Du Depp.
Du Depp, Depp finde ich gut. Ah. Depp ist ein gutes Schimpfwort.
Also ich habe hier einen Rucksack dabei, ein mehrteiliges Geschenk. Es ist alles in Zeitungspapier eingewickelt. Das ist der erste Teil des Geschenks.
Ich kann mir ein paar Nachrichten noch lesen.
Ja, ist schon ein bisschen älter.
Auf zur spannenden Shopping-Tour. Shopping in Istanbul. Mhm. Na, das sind zum einen
die einzige Basare. Stadt, die noch geiler ist als Berlin.
Noch geiler. Es geht hier, ist ein ganzes Feature über Istanbul. Vier
Limetten habe ich dir mitgebracht.
Wollen wir die vierte Limette spielen?
Nein, die spiele ich, die vierte Limette. Freust du dich?
Ich habe vielleicht eine Ahnung, wie das weitergehen könnte.
Ja?
Ja.
Gucken wir mal.
Ich mag Limetten gerne.
Willst du das sagen, was du denkst?
Oder? Es sind sogar organische Limetten, wo man die Rinde wahrscheinlich essen kann. Die Schale, man darf nicht Rinde zur Schale sagen, sonst äußert man sich, wie heißt das? Outet man sich als Depp.
So, als Depp.
So, ich glaube, ich weiß wirklich, wie es weitergeht. Hab ich schon mal geäußert, dass ich Bock hätte, sowas zu haben. Vielleicht! Siehst du, das geht nämlich schon weiter. Das sind zwei Flaschen Thomas Henry Ginger Beer und ich bin, glaube ich, auf der richtigen Spur und ich muss zum Glück nicht so tun, als würde ich mich darüber freuen.
Weil
die Freude authentisch ist.
Was wird da drin sein?
Da wird eine Flasche Alkohol drin sein.
Ja.
Und zwar ein deutscher Wodka.
Ein deutscher Wodka.
Ich bin weit auf der richtigen Spur. Ich vermute, jetzt gibt es gleich noch eine Gurke.
Nee.
Du hast die Gurke vergessen. Ich habe Gurke.
Da kommt keine Gurke
das
rein.
Das ist das Hauptgeschenk. Das ist das Hauptgeschenk. Ja, natürlich kommt da eine Gurke rein.
Nee, nicht in dem Rezept, was ich mir angeguckt habe.
Ach, Tim, das ist wunderbar.
Was fehlt, ist Minze.
Haribo. Das sind die ganz herrlichen... Wir waren zusammen auf einem Geburtstag von einem Freund. Und der hatte diese wunderbaren Becher, die man auch in guten Bars kriegt, wenn man einen Moskau Mule bestellt.
So ist es.
Und da habe ich zu dir gesagt, das finde ich so toll, das ist immer so schön.
So klingen sie.
Das ist immer so schön, wenn man aus denen dieses Getränk trinkt, das mir so gut gefällt.
Du hast gesagt, wenn du solche Becher hättest, würdest du nur noch daraus trinken.
Ja, ja. Aber nicht nur Moskau Mule, nicht alles andere.
Ich dachte alles.
So ein bisschen Milch. Nee, ich glaube. Und dann sind die manchmal noch so geeist. Dann packt man die in die Tiefkühltruhe und dann haben die so eine Eisschicht drum. Und das ist, vielen, vielen Dank, das gefällt mir sehr gut. Da könnten wir heute noch einen draus trinken.
Ja.
Aber
wir den Sekt leer getrunken haben.
Wir haben von Lars.
Die Wodkaflasche war im Eisfach.
Cool.
Und die beiden im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob da noch was von über ist. Aber
von der Kühle.
Von der Kühle.
Wir machen gleich eine China-Pause. Oh nein, eine Pause.
Oh.
Schlechter Rückfall in alte, schlechte Muster.
Ja.
Aber nein, es ist, wir haben auch bei dieser Geburtstagsfeier Gurke da reingetan und keine
Minze. Ich habe aber natürlich geguckt, was da klassischerweise reingehört. Und da war nichts von der Gurke.
Nichts, aber von Minze. Haben wir auch im Garten, können wir uns auch pflücken. Ja, vielen Dank.
Sehr Scroll. Gerne.
Auf meinen Geburtstag.
Ich werde mal älter. Auf deinen Geburtstag.
Außerdem habe ich zum Geburtstag bekommen, mit deiner Unterstützung, einen neuen Verstärker, nachdem mein alter von Klaus nicht repariert wurde. Und im Repair-Café. Und kann jetzt wieder Platten hören. Kann jetzt deinen Schwung mitnehmen.
Dein Plattenschwung, da haben wir gar nicht drüber gesprochen im Podcast.
Ja, Tim hat jetzt ist in das Platten-Rabbit-Hole gefallen. Das hat sich einen Verstärker und Platten gekauft.
Kein Verstärker.
Einen Plattenspieler und Platten gekauft.
Ja. Und du hast auch noch eine Platte dazu bekommen.
Ja,
ja.
Von dir,
ja.
Weil du sie doppelt hast.
Ja.
Und ich möchte nicht sagen dreifach, denn das wäre falsch.
Korrekt.
Es ist die hamburgische Version der Aufführung vom Phantom der Oper.
1989.
Mhm. Auch Vinyl gepresst.
Auf Vinyl gepresst.
Für alle Ewigkeit.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Für all diesen Dingen. Ja, mehr habe ich nicht. Eigentlich können wir diese Folge jetzt beenden. Ich habe schon wieder Ärger gekriegt, dass wir zu wenig, zu selten veröffentlichen. Ich war am, was ist heute für ein Tag? Montag, ne? Ich war am Samstag beim Fußballspiel, zweite Bundesliga, HSV gegen Meppen. Frauen.
Mhm.
Erste HSV-Frauen gegen Meppen.
Die HSV-Frauen spielen in der zweiten Bundesliga?
Ja, seit dieser Saison aufgestiegen. Ja. Letzte Saison aufgestiegen in die zweite Liga. Sehr erfolgreich. Ein wildes 4:3.
Für den HSV.
Für den HSV. Und das war cool.
Wo haben die gespielt?
Die haben da im Sportpark Eimsbüttel gespielt. Mhm. Da in Hagenbeekstraße, in Nähe von Hagenbeekstraße.
Ah ja,
War ich mit der lieben Hanni. Geliebt seist du gegrüßt. Und da gab es dann Ärger.
Da gab es Ärger,
dass wir nicht häufig genug veröffentlichen.
Aber haben wir sie nicht gerade ganz doll wieder gelobt oder erwähnt oder ins Zentrum unseres ganzen Tuns gestellt?
Mhm.
Haben wir, ne?
Eigentlich immer.
Ja.
Ohne Hanni gäbe es diesen Podcast gar nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht.
Meine Mutter, oh, das muss ich noch kurz erzählen. Meine Mutter ist gerade mit einer Arbeitskollegin zusammen in der Türkei im Urlaub.
Aha.
Das ist was sehr, sehr, sehr Besonderes.
Mit einer guten Freundin vielleicht.
Mit einer Arbeitskollegin. Und sie, also die kennen sich schon seit irgendwie 15 Jahren oder so.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sehr regelmäßig sich treffen würden privat.
Nee.
Genau genommen eigentlich nie.
Aber sie mögen sich doll genug.
Um zusammen eine Woche in Urlaub zu fahren. Und
das ist doch auch insgesamt was Ungewöhnliches, oder?
Ja, ja. Nur die Art des Urlaubs ist nichts Ungewöhnliches. Es
natürlich.
Ist ein All-Inclusive-Hotel. Und tatsächlich ist es so, dass da, also meine Mutter ist ja so eine, die macht gerne WhatsApp-Status. Also, ne, weißt du,
ja.
Kennst du, haben wir schon drüber gesprochen. Du guckst es nie, aber...
Ja, da wurde ich neulich mit Kritik für eingesteckt.
Dass du das nicht guckst?
Ja.
Ja, darüber kriegt man manchmal interessante Informationen von anderen Leuten.
Ja, und das war, als wir bei dir waren. Wer war denn das? Da hat sich irgendjemand schrecklich darüber aufgeregt, dass es diese Leute gibt, die den Status nicht angucken.
Können wir sehr gut vorstellen.
Ich glaube, ich weiß auch, wer das war.
Bei meiner Mutter lohnt es sich wirklich sehr, weil wenn sie das mal macht, das macht sie jetzt nicht jeden Tag, aber wenn sie vor allem im Urlaub ist oder unterwegs ist oder irgendwas erlebt, dann macht sie das wie so ein Tagebuch.
Ja.
Und schreibt dann auch immer so kleine Texte dazu. Und ich habe das Gefühl, die erlebt gerade noch mal ihren dritten Frühling. Die war gleich den ersten Abend, hat sie Fotos gepostet von so einer Art Oktoberfest. In der Türkei, wo sie da irgendwie, wo Leute in Trachten irgendwie auf der Bühne waren. Und das Allergeilste, ein oder zwei Abende später, war sie offensichtlich einfach auf einer Schaumparty.
Geil.
Ich war in meinem Leben noch nie auf einer Schaumparty, hab ich immer schon Bock drauf gehabt. Meine Mutter war jetzt auf einer Schaumparty.
Oh, wir können auch noch was erzählen, was wir zusammen gemacht haben. Ja, geil. Aber und ja, ich finde es auch gut, wie die Art und Weise, wie du das hier beschreibst, ist nicht indiskret, denn sie posaunt das ja in ihrem Start und auch in alle Welt heraus. Insofern ist das nur... ein konsequentes Weitertragen also
für diejenigen Menschen, die ihre Handynummer haben.
Ja.
Also es ist nicht in alle Welt hinaus posaunt. Und
weil die ist leicht zu beschaffen. Schreibt mich einfach an. Macht ihr euch klar.
Ja, ich auch.
Wir schauen ein paar die Fotos.
Ja, genau.
Ja, das freut mich total. Schöne Grüße.
Ja, ich hoffe...
Hört sie noch den Podcast?
Ja, hört sie.
Ja, das, ich freue mich total.
Und sie hat übrigens auch nochmal zugesichert oder nochmal bestätigt, wie ich jetzt auch noch mir mittlerweile sehr sicher bin, dass mein Bruder, mein älterer Bruder, mal mit Annika Sirk zusammen war.
Ach, tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Da muss ich mal Annika drauf ansprechen,
wenn ja,
ich
sie mach sehe. Das mal, wenn du mal das nächste Mal
bist. Gut, dass wir das auch nochmal hier verifiziert haben in diesem Podcast.
Na, wir haben ja auch im Podcast drüber gesprochen.
Ja, ich weiß. Die Leute haben die Auflösung dabei gesehen.
Mein Bruder war mit Annika Sirk.
Also ich freue mich, es gibt ja viele Menschen, die, wenn sie älter werden, tendenziell eher weniger aktiv werden und mehr in ihre Routinen noch schlüpfen als ohnehin schon und vielleicht auch ein bisschen weniger froh sind oder weniger aktiv sind, weniger Neues ausprobieren und kennenlernen. Klasse, ich supporte das und wünsche dir auf diesem weiteren Weg der Aktivität und der coolen Unternehmung. Alles Gute. Wir haben auch was zum ersten Mal in unserem Leben gemacht.
Ja, was Abgefahrenes. Erzähl du es. Wir haben, eigentlich ist es auch ein langer Callback,
ja.
Weil als ich diesen Gutschein geschenkt bekam, was ich weiß nicht genau, vor zweieinhalb Jahren oder so gewesen ist, zum Geburtstag, haben wir darüber gesprochen, dass ich diesen Gutschein bekommen habe und jetzt wurde er eingelöst. Um welchen Gutschein handelt es sich?
Es handelt sich um einen Gutschein für einen Besuch bei Kiso, die mit dem Slogan "Wir waren noch nie so wie bei Kiso" werben, was ich bis jetzt immer für etwas albern gehalten habe, aber jetzt hat es eine neue Bedeutung bekommen.
Hast du das mit Inhalt gefüllt, diesen Satz?
Denn mir war auch noch nie so wie bei Kiso, als ich dort war, um mit Tim und weiteren lieben Menschen Vorschlaghammer, Schutzbrillen und Handschuhe ausgehändigt zu bekommen, um einen Twingo hinzurichten.
Ja.
Nach allen Regeln der Kunst zu zerlegen und mit Aggressivität raufzugehen.
Car Crashing
heißt das Ganze. Mit einer ziemlich üblen sexistischen Werbung da vorne drauf. Hat uns aber den Spaß nicht verdorben an dem Tag. Sondern
gesteigert. Dass das Sexismus hat uns gut gefallen.
Der Sexismus hat uns gut getan. Nein, wir haben die Gelegenheit tatsächlich gehabt, Scheiben zu zertrümmern, Motorhauben einzudengeln, Rückspiegel abzutreten und
das ganze war übrigens Türen Highlight. Abzutreten.
Ganze Türen abzutreten und abzureißen. Es gab ein paar kleinere Verletzungen. Mein Highlight war, nachdem ich den Rückspiegel abgetreten hatte, ihn mit dem Vorschlaghammer wie mit einem Golfschläger zu treffen, sodass er durch die Luft gesegelt ist. Das war wirklich geil.
Mein Highlight war, wo du versucht hast, oder wo du Erfolg, also es geschafft hast letzten Endes, die Gummidichtung aus dem Kofferraum abzuziehen und noch dich darüber gefreut hast, wie weit du das Ding spannen kannst.
Irre elastisch.
Du standest, ich will es nicht übertreiben, ich würde sagen locker 4 Meter vom Auto entfernt.
Weg, ja.
Und hattest währenddessen diese Gummiabdichtung in der Hand und man sah schon, das ist lang und das ist aber schon auf Spannung. Und irgendwann war die Spannung zu groß und es passierte, was passieren musste. Das Ende vom Auto ist abgefetzt und hat dich ausgepeitscht.
Ja, und das war nicht nur die Gummidichtung, sondern es war noch so ein kleines Metallteil dran.
War auch noch dran.
Ja.
Krass.
Und das war Jackass, das war mein Jackass-Moment. Ich habe auch entsprechend reagiert, ich habe laut gelacht unter Schmerzen. Das war wirklich Jackass. Ja, ich habe einen vollen Peitschenhieb abbekommen.
Mhm.
War auch ein schöner Strieben hinterher noch zu sehen. Außerdem habe ich mir einen Vorschlaghammer auf den Zeh gehauen und ich glaube, damit meinen großen Zeh gebrochen.
Was?
Ja.
Wie?
Ich konnte den tagelang gar nicht mehr bewegen und auch jetzt ist nicht so. Ich glaube, der ist einfach gebrochen. Das ist okay.
Also ist er irgendwie blau, schwarz angelaufen?
Nee.
Dann ist er auch nicht gebrochen.
Hat sich angefühlt wie gebrochen, war auf jeden Fall ziemlich doll. Und ich habe mir auch noch einen Vorschlaghammer hier gegen Ellenbogen gehauen, das war aber nicht so schlimm. Du hast dich aufgeschnitten.
Aufgeschnitten an der Windschutzscheibe, durch die Handschuhe durch. Die waren nicht besonders geeignet für das, was sie eigentlich tun sollten, nämlich vor Glasscherben schützen. Hat nicht gut geklappt. Also innerhalb von, ich glaube noch 10 Minuten oder so, habe ich mir in meinen Ringfinger vorne, direkt vorne rein, durch den Handschuh durch. Ja, man sieht noch, wo es reingegangen ist. Hat auch tatsächlich auch noch ein paar Tage ganz schön wehgetan. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, weiter das Auto wütend zu zerstören. Ich war nicht wütend, aber nee, es war.
Ich war wütend.
Du warst so fröhlich wütend. Du hattest eine sehr, sehr, sehr schöne, fröhliche Wut. Wir werden diese Folge, die wir gerade aufnehmen, die ihr jetzt gerade hört, bewerben bei Instagram mit Fotos aus dieser Session.
Mehreren, da gibt es nämlich einige schöne.
Ja.
Sehr, sehr ich hatte eine fröhliche Wut. Ihr habt das am Ende eher so ein bisschen, ihr hattet das zwischendurch gesagt, das macht ihr so ein bisschen, als ob ihr ein IKEA-Regal aufbaut oder abbaut.
Ja, am Ende, ja.
Da ging es
so systematisch
um. Da ging es so genau darum.
Wir wollen jetzt noch die Motorhaube abhaben. Wo müssen wir dafür gezielt draufbauen? Wo kann man hinterhebeln und wo brauchen wir stumpfe Gewalt?
Ja, Und das war, da seid ihr so richtig analytisch rangegangen, während ich teilweise noch weiterhin einfach das war das Beste eigentlich, das war noch besser als Zweck, dieses Eindreschen, dieses mehrfach hintereinander so doll man kann auf ein Stück Metall prügeln.
Nee, ich hatte verschiedene Highlights. Also ich hatte, weil es ja mein Geschenk war, hatte ich die Ehre, den ersten Schlag zu setzen, der in die Windschutzscheibe ging. Insgesamt auf die Windschutzscheibe einzuhauen war gar nicht so geil, weil es ist ja so ein Schutzglas.
Verbundglas,
genau, damit das halt nicht beim Unfall dir in die Augen reinsplittern kann. Das kennt man ja irgendwie aus Film oder so. Dann ist da nicht die komplette Scheibe zu Bruch gegangen, sondern eher der kleine Ort, wo du reingehauen hast und drumherum ist es so gesplittert. Aber dadurch konnte man halt auch öfter draufhauen, was auch ganz gut war. Alle anderen Scheiben zu zerstören, fand ich auch mega geil. Ich habe halt noch, glaube ich, eine Seitenscheibe, weil ich wollte die ja natürlich nicht alle nur für mich haben.
Ich habe so viele andere Sachen gemacht, ich habe gar keine Scheibe.
Keine Scheibe, nein. Okay. Aber ich glaube, sonst wurden die Scheiben relativ fair aufgeteilt. Das hat mir, glaube ich, mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Und mein drittes Highlight war, gezielt sich vorzunehmen, jetzt ist die Tür dran.
Die muss weg.
Und die Tür hat heftigen Widerstand geleistet, ja. Vor allem die rechte. Die linke auch ein bisschen, aber nicht so doll. Und dann haben wir da zu dritt, also ich mit zwei anderen, gezielt die Tür malträtiert. Und als die dann ganz ab war, das war das Beste. Das war das Allerbeste.
Ja.
Ja, der...
Und ich fand auch zwischendurch immer den Humor sehr schön, dieses dann so, das geht noch, das kriegen wir wieder hin. Oder dann zu versuchen, irgendwann, nachdem er einfach sehr häufig darauf geschlagen hat und das Metall verbogen hat, dann nochmal zu versuchen, die Türen wieder zuzumachen. Oder was ja auch sehr viel Spaß gemacht hat, nachdem, war auch mit dabei, schöne Grüße an Anne, liebe Zuhörerin dieses Podcasts. Anne hat am Anfang gesagt, ist einfach, wisst ihr noch, früher, als man immer verboten bekommen hat von den Eltern, dass man die Tür nicht so doll knallt.
Ja, das war ihr erster Wunsch. Alle haben vorher schon gesagt, worauf sie sich am meisten freuen. Ich habe gesagt, Windschutzscheibe kaputt hauen. Und Anne hat einfach nur gesagt, sie möchte gerne einfach mal die Tür so richtig laut und doll zuschlagen, ohne Ärger dafür zu kriegen. Das fand ich sehr bescheiden, aber auch sehr niedlich.
Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Wir haben dann das auf beide Seiten gestellt, auf drei gezählt und dann haben wir beide gleichzeitig die Türen so doll wir konnten zugeschlagen. Ja. Das war klasse.
Und was mir auch gut gefallen hat, das habe ich selber gar nicht gemacht, aber ich habe das so beobachtet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man mit einem Einkaufswagen nicht dort vor Ort, sondern in der Welt draußen, wo man nicht Autos einfach zerstören darf, wenn man da mit einem Einkaufswagen über so einen Parkplatz von so einem Supermarkt läuft und der ist sehr schwer oder sehr voll, dann ist es ja manchmal so, dann haben die so ein Eigenleben und haben so eine Tendenz nach links oder eher nach rechts und dann muss man ja manchmal sehr eng, zum Beispiel bei unserem Kaufland, muss man dann ja auch sehr eng an anderen fremden Autos vorbei und ich habe da immer die etwas irrationale Angst, dass ich ihn nicht richtig halten kann und der irgendwo leicht gegengeht oder gegen das eigene Auto, weil dann rollt es so ein bisschen, während man die Kofferraumklappe aufmacht oder so. Und das allererste, was passiert ist, dass meine Frau unseren Einkaufswagen, den wir dabei hatten, um unser ganzes Zerstörwerkzeug transportieren zu können, einfach auf diesen
frontal
auf diesen Twingo hat fahren lassen.
Ja.
Und man hat gemerkt, ist gar nicht so schlimm.
Nee,
ist gar nicht viel passiert. Nee. Ist gar nichts eigentlich. Also macht euch in Zukunft keine Sorgen mehr. Lasst einfach die Einkaufswagen los.
Lass die Fliehkräften freien
laufen. Lass einfach los.
Ich habe irgendwann meinen Schlüssel noch rausgeholt und einfach an der Seitentür einfach reingeritzt, wie so ein ganz, ganz subversiver Jugendlicher in der Vorstadt. Ja.
Ja, das war schon ganz gut. Insgesamt, glaube ich, knappe anderthalb Stunden haben wir auf dem Auto rumgeklopft.
War ich auch ausgepowert hinterher. Ich habe auch gemerkt, die fröhliche Wut hatte meinen Körper dann auch wirklich verlassen.
Hattest du Muskelkater?
Nee.
Ich hatte auch keinen.
Interessanterweise nicht.
Kollege Patti hatte Muskelkater am nächsten Tag.
Ja.
Aber wir sind einfach vielleicht zu häufig fröhlich wütend.
Wir sind ripped.
Oder ripped.
Vielleicht sind wir einfach. Denn, was haben wir auch gemacht neulich, kurz zuvor? Wir haben zusammen ein paar Körbe geworfen.
Ja, wir waren Basketball spielen. Wir haben uns inspirieren lassen von Dennis Schröder und Detlef Schrempf.
Ich habe ohne Witz vor wenigen Tagen eine kleine YouTube-Doku über Detlef Schrempf geguckt.
Ah ja. Ist, glaube ich, ein ganz guter Typ.
Ist wirklich ein guter Typ. Der sah aus wie ein fürchterlicher Idiot, wie so ein Billy Idol Lookalike in billig.
Mhm.
Hat auch diese 90er-Jahre-stachy-blonden Haare hoch. Aber wirklich ein guter Typ, glaube ich.
Der hat mehrfach kleine Mini-Auftritte in Parks and Recreation. Und ist da, spielt sich selber. Ja. Und hat, also, kann gut offensichtlich über sich selber lachen und auch seinen seltsamen Status sehr realistisch einschätzen.
Ja, cool.
Ja, tatsächlich meinte ich aber natürlich
Dennis Schröder.
Dennis Schröder und der Dreiermann.
Andi Obst.
Andi Obst vom FC Bayern München.
Ja, und Moritz und Franz Wagner, Dani Theiss und wie sie alle heißen.
Ja, Vogtmann.
Ja, Johannes Vogtmann. Und ja.
Bongo. Heißt er so? CC?
Nee, CC. Easy.
Easy.
Isa, Easy, Easy ist sein Spitzname. Bonga.
Bonga.
Und Malolo. Unsere ganzen echten, wahren Helden des
Wobei ich sagen möchte,
deutschen Ballsports.
Ich habe den Basketball, habe ich mir auch ausführlich drüber gesprochen, ja, gekauft. Da wusste ich gar nicht, dass Basketball-WM ist.
Ja, und das richtig Geile von mir ist, was mir passiert ist, ist, dass wir ja im Urlaub waren, wie alle wissen, und mein Sohn dort, nicht nur, was ich ausführlich berichtet habe, Wasserball begeistert war,
ja,
sondern auch auf einen Basketballkorb, der da hingeworfen hat, mehrfach, und das so geil fand, dass er gesagt hat, er will Basketball spielen. Was er jetzt übrigens auch tut. Er ist jetzt schon zweimal da gewesen und findet es richtig toll. Und weil er das gemacht hat und ich dann mich damit ein bisschen beschäftigt habe und wir ihm auch zum Geburtstag hier den Korb geschenkt haben, den kleinen, bin ich darauf gestoßen, dass Basketball-WM ist. Und habe dann zufällig, als ich im Homeoffice war, auf meinem zweiten Monitor,
das den hast du gefunden erzählt. Hast,
das habe ich erzählt. Und da, so bin ich in die WM gestolpert, habe sie bis zum Schluss geguckt, war mega begeistert.
Außer das Finale.
Das Finale habe ich auch geguckt.
Aber nicht komplett.
Nee, aber ich glaube nur das letzte Viertel.
Weiß ich habe es komplett geguckt.
Und ich fand es so toll, es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach mal wieder in so einen neuen Sport reinzustolpern und das aber dann zufällig mit dem WM-Titel zusammenfällt, das war natürlich
mit dem historischen Ereignis.
Toll.
Aber ich habe das Halbfinale, die letzte Hälfte sozusagen geguckt, also das entscheidende, richtig spannende, den richtig spannenden Teil und das Finale habe ich geguckt. Und ich muss sagen, also einerseits, ich kann es nicht so fühlen, dass es halt so dieses krasse historische Ding ist, weil dafür bin ich viel zu spät da eingestiegen.
Ja,
also ich glaube,
das wäre auch ein bisschen so, aber
das, ich glaube, man kann das nicht so nachfühlen, wie besonders.
Aber ich glaube, wenn du jetzt die letzten 30 Jahre voll im deutschen Basketball drin warst, dann muss das
unfassbar gewesen sein. Ich habe ja auch ein paar Reaktionen irgendwie im Internet gesehen von Menschen, die das schon lange verfolgen und die waren sehr glücklich, sagen wir es mal so. Aber ich habe festgestellt, ich glaube, ich finde Sportarten nicht so spannend, also vergleichsweise nicht so spannend, die
viele Punkte
verteilen pro Spiel. Mhm. Also die 80 zu 82 oder 103 zu 105 oder manchmal auch 90 zu 72 ausgehen können. Vielleicht liegt es einfach an dieser krassen Fußballsozialisierung. Aber ich finde, und eigentlich ist es Quatsch, weil man hat viel mehr zu gucken über so ein Spiel, wenn da 100 Punkte passieren, als wenn man irgendwie bei Fußball ein 1-0 oder gar ein 0-0 sieht. Mhm. Aber dafür finde ich, ist dann...
Der einzelne Punkt ist halt auch weniger wert. Ein Tor ist viel krasser, als wenn ein Korb geworfen wird.
Genau.
Ja.
Ich habe gestern auch ein bisschen, oder vorgestern, weiß ich nicht, auch ein bisschen Football geguckt.
Mhm.
Und ich finde, ich habe, ne, Faszination ist viel zu viel gesagt, aber irgendwie habe ich eine Sympathie für Football. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil das ja nicht ganz unkompliziert ist, so vom ganzen Regelwerk her. Und ich das ganze Regelwerk ausschließlich daher kenne, weil ich mir irgendwann mal das Spiel NFL Quarterback Club 1998 für Nintendo 64 auf dem Flohmarkt gekauft habe. Keine Ahnung hatte, was das eigentlich für ein Sport ist und mir nur über dieses Spiel die Regeln erklärt habe. Was sehr, sehr, sehr viel Arbeit war. Aber irgendwann hat es funktioniert und irgendwann konnte ich das und irgendwann wusste ich so, worum es geht und was ein First Down ist und so und die 10 Yards, die man in jedem Spielzug irgendwie überwinden muss. Und das hat nochmal eine ganz andere Komponente. Am Ende hat man ja auch irgendwie Punktestände von 35 zu 7 oder so, aber allein dadurch, dass nicht jeder Touchdown gibt nur einen Punkt, sondern das ist ja nochmal eine ganz andere Zählweise. Aber ich glaube schon, dass ich so unterm Strich doch eher beim Fußball bleibe, weil dieses, dass ein Tor viel mehr zählt, finde ich irgendwie attraktiv.
Hast du von Piquets Kings League gehört?
Von Piquets Kings League?
Nein. Der den Fußball revolutionieren will mit einer anderen Art Fußball, die sich mehr so aus solchen Show-Sporten bedient, mit kürzerer Zeit, weniger Spielern pro Feld und es wird zwischendurch gewürfelt und dann je nachdem, was der Würfel zeigt, werden Tore verdoppelt oder so ein
Quatsch. Von Gerard Piqué?
Ja.
Der echte, ja. Der Barcelona-Piqué?
Ja, ja.
Der will einen neuen Sport, ja. Fußball neu.
Weil er sagt, die Leute sind sozusagen nicht mehr bereit, 90 Minuten lang ein 1:0 sich anzugucken. Und deswegen ist es einfach alles mehr Action und krass auf die Fresse. Es ist so eine Art Extremfußball.
Marc-Uwe Kling mag Fußball nicht oder guckt es auf jeden Fall nicht gern und hat einfach mal sehr schön festgestellt, dass wenn dann Freunde irgendwie sagen, hey, du musst doch einfach nur 90 Minuten durchhalten für 2-3 geile Momente. Und da hat er gesagt, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Parabel auf das Leben. Man muss 90 Jahre durchhalten für 2-3 geile Momente. Und vielleicht mögen die Menschen deswegen so gerne Fußball gucken. Kann ich bitte noch mal was von dem gesagt haben?
Unbedingt. Ja, der schmeckt übrigens sehr gut. Vielen Dank.
Der schmeckt tatsächlich ganz gut.
Sehr, sehr
10 bis 20 Euro haben sich gelohnt.
Danke, dass du es nochmal wiederholt hast.
Bitteschön.
Ich glaube, es hat viel mit Sozialisation und Gewöhnung zu tun und es ist halt einfach eine andere Art, den Sport zu gucken und es geht eben bei solchen Vielpunktarten häufig eben mehr darum, nicht wer macht mehr Tore, sondern wer macht mehr Fehler oder beziehungsweise wer macht weniger Fehler. Mhm. Also wenn du halt einen daneben haust, dann ist es ein Problem. Und was ich aber sehr daran mag, ist, dass es diese krassen Wellen gibt, wo du merkst, jetzt ist einfach eine krasse Phase, wo die 6-7 Dinger hintereinander und dann ändert sich das Spiel aber wieder. Es ist so dynamisch und float so viel mehr.
Ja, aber das
und dadurch entsteht halt auch so eine krasse Spannung. Halten sie jetzt den Vorsprung über die letzten 10 Minuten und so weiter. Bei Football fand ich immer früher, den habe ich geguckt, ich habe das Gefühl, das Spiel besteht nur aus Unterbrechungen.
Überwiegend,
ja. Und das war irgendwie doch ein bisschen zu hart für mich. Das ist beim Basketball ja schon anders, weil es sofort immer weitergeht.
Ich glaube, du würdest mega dich in Football gut reinarbeiten können und dann ein richtig großer Fan davon sein, weil das halt so viel krass taktische Komponenten hat.
Ja, vielleicht.
Noch deutlich mehr als...
Ich habe das Gefühl, es ist nicht so attraktiv zu gucken. Die rennen dann los, verkeilen sich, dann wird erstmal abgepfiffen. Dann streiten die sich 10 Minuten und dann geht's weiter. Dann wirft einer, dann fängt einer, dann sind sie alle begraben. Und dann that's it.
Naja, also wird schon was dran sein, wenn weltweit irgendwie 1 Milliarde Menschen Super Bowl-Finale gucken.
Mhm.
Das ist ja wahrscheinlich
was dran
nicht
sein.
Nur die Show. Aber ja, okay.
Lass uns lustig, wir haben ja auch auf dem Todesstreifen heute Morgen haben wir... eine Gruppe von Leuten getroffen, die offensichtlich einen Sport machen wollten. Ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Und unser Host, der uns da durchgeführt hat, hat die angesprochen auf Englisch und gesagt, hey, braucht ihr nicht viel mehr Leute hierfür? Ja, ja, die kommen gleich, wir warten hier. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass es Cricket war. Und dafür braucht man irgendwie 20 oder 25 Leute. Muss man überlegen,
Cricket, Crockett. Cricket ist Baseball in Indisch.
Genau.
Ja, okay.
Also nicht in Indisch, sondern ich glaube in kolonialisiert Englisch.
Also in Englisch.
Ich glaube, es ist auch Englisch.
Okay.
Aber das haben die halt nach Indien und Pakistan und weiß was ich wohin gebracht. Und das ist halt ein riesengroßer Sport, weltweit gesehen. Und checke ich auch nicht. Aber das war irgendwie so cool, wie die sich da aufgebaut hatten mit ihren Schlägern und so und sich da bereit gemacht hatten, so wie man das vom Fußballfeld kennt. Vom Bolzen und da brauchst du aber richtig viele Leute für. Und die haben es auf dem Todesstreifen gespielt.
Heißt der wirklich so?
Ich glaube, der heißt
Todesstreifen. Also, ich weiß
nicht offiziell in der DDR so genannt, aber.
Aber jetzt ja nicht mehr, das werden wir auch ungeframed haben.
Nein, jetzt heißt er nicht mehr Todesstreifen.
Wusstest du?
So ein Straßenstück.
Ist dir bewusst,
wo also wir müssen die 150 Meter den Todesstreifen langlaufen und dann rechts auf die Hundewiese abbiegen.
Ist dir bewusst, dass Berlin. Mal ein nach dem Zweiten Weltkrieg mal ein komplettes Jahr von der gesamten Außenwelt abgeschnitten gewesen ist? Ist dir das klar?
Nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja.
Wieso nach dem Zweiten
Weltkrieg? Nach dem Zweiten Weltkrieg, weil natürlich aufgeteilt zwischen den Siegermächten,
ja.
Umschlossen von Ostdeutschland, ja. Aber zu Westdeutschland.
Und deswegen gab es da doch die Rosinenbomber.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Das muss man sich aber mal vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, ein Jahr lang sind da keine Warentransporte irgendwie reingekommen, keine Supermärkte, die irgendwie ihre Regale auffüllen.
Und vorher auch, aber auch schon seltsam, wenn du in Westberlin gewohnt hast, als Teil von Deutschland, von der Bundesrepublik Deutschland, und der Rest deines Landes ist einfach weg. Also du bist eine Insel einfach.
Genau, komplett umschlossen von einem fremden Staat.
Ja, und auch noch einem... antagonistischen Staat irgendwie.
Auf jeden Fall mit einer gänzlich anderen politischen Ausrichtung. Ja. Das ist, also.
Aber da konnten, die konnten ja einfach dann über die Autobahn fahren. Da gab es ja dann die entsprechenden so und dann sind die einfach nach Hamburg oder sonst wo hingefahren.
Später war das, genau. Aber früher nicht.
Nee.
Also als die ein Jahr lang hier irgendwie der Stalinismus sich noch kräftig ausgebreitet hat, da war einfach das alles nur über eine sogenannte Luftbrücke zu managen.
Genau.
Die Rosinenbomber.
Ja.
Und da haben die amerikanischen und auch die anderen westdeutschen Verbündeten Berlin ein Jahr lang per Flugzeug
versorgt.
Mit Lebensmitteln und anderen Dingen versorgt.
Wie seltsam. Und du hast da trotzdem einfach deine Arbeit gehabt und hast auch deine... Ja, seltsam.
Also ich glaube, wenn ich eine Zeitreise machen könnte, dann würde ich tatsächlich gerne mal so Berlin zu der Zeit mir anschauen wollen. Also jetzt nicht unbedingt zur Zeit eine Luftbrücke, das ist natürlich auch spannend, aber generell West-Berlin zu der Zeit und Ost-Berlin, also ich würde gerne beide Seiten mal sehen, als die DDR noch stand.
Hm.
Warum ist das eigentlich in der Schule kein Thema?
Ist es, aber bei mir war es das.
Ich habe nicht ein Wort über die DDR gehört.
Bei mir war es das, doch.
Vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Ich war kein aufmerksamer Schüler. Ich kann mich nicht erinnern, dass da viel über DDR gesprochen wurde. So spannend.
Aber das ist auch so toll, das mag ich auch so, wenn du in dieser Stadt bist, du siehst auch überall die Geschichte, weil das alles noch da ist.
Mhm.
Du siehst den Stalinismus, du siehst die Nazi-Zeit, du siehst die DDR. Du hast das irgendwie alles und die ganzen Sachen, die du kennst und die Filme, die du kennst. Und dann waren wir da oben in unserer Wohnung mit dem wenig Trittschall. Und da war so ein kleiner Balkon und ich stand dann abends auf diesem Balkon und guckte raus in so Hochhaussiedlung und dann war da irgendwie, die haben ja auch so viel Platz da, die können ja überall mitten in die Stadt Sportparks ballern und das einfach, weil die solche krassen Baulücken überall hatten, gerade in Ostberlin. Und dann guckst du da in diese Stadt und merkst so doll den Teil der Geschichte, auch deine eigene Geschichte als Deutscher und das umgibt dich alles und das macht, ich finde, dass das eine positive Erfahrung ist, als wenn du halt einfach so in deiner modernen Großstadt lebst und davon nicht berührt bist, weil halt deine Stadt halt vielleicht einfach zu 90% zerbombt und danach wieder aufgebaut wurde, wie es in Hamburg ist. Und da spricht alles mit dir. Das finde ich klasse.
Du liebst Berlin.
Ja, wirklich. Es ist so eine tolle Stadt. Vielleicht wäre es mir zu laut und zu voll, wenn ich da leben würde.
Ich wundere mich, also ja, ich habe es am Anfang gesagt, ne? Ich habe halt sehr viele Klischeebilder im Kopf, aber für mich ist alles, was du sagst so über das Stadtbild und Geschichte und spürbar und so und echt, das kann ich mir alles super gut vorstellen. Aber in meinem Kopf sind die ganzen Menschen, die da wohnen, alle phony. Ich krieg's nicht gut auf Deutsch übersetzt, aber alle so möchte gern, wollen was sein, sind es aber eigentlich nicht, sondern denken, sie müssen sich so verhalten, weil sie in Berlin wohnen. In Berlin sind alle ein bisschen crazy, ein bisschen anders, ein bisschen individuell und alternativ.
Aber das, wenn du da durchläufst, hast du das, also ich habe das in Städten wie Hamburg viel mehr, wenn du da im Szeneviertel unterwegs bist, als in Berlin, wo die ganze Stadt so ein bisschen verrückt ist, aber halt auch einfach völlig kreuznormale Leute überall sind und es alles keine Rolle spielt.
Ja, aber wie?
Also du fällst
du doch auch.
Du, aber nicht so doll. In der Schanze tummelt sich dann schon mehr so, das ist mehr so ein Szenig. In Berlin empfinde ich nicht als Szenig.
Okay.
Sondern da ist es halt einfach so, du fällst nicht auf, wenn du crazy bist, weil es halt niemanden juckt und es immer jemand gibt, der noch crazier ist als du. Und du bist aber auch kein Loser oder so, wenn du einfach da in Jeans und Pulli rumläufst. Sondern es ist einfach alles okay. Also alles überall okay.
Aber das ist doch hier auch so.
Vielleicht.
Also ich habe mich auf jeden Fall noch nie irgendwie ausgegrenzt gefühlt, weil ich in Jeans und Pulli irgendwo rumgelaufen
bin. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es in Hamburg innerhalb der Stadtteile jeweils etwas homogener zugeht.
Mhm.
Und was aber, glaube ich, schon ein bisschen so ist, ist, dass die Leute tendenziell ein bisschen unfreundlicher sind.
In Berlin?
Ja.
Ja, ja, das ist, gehört ja auch zum Klischee.
Ja. Und dann haben wir einfach, am Wochenende war es auch einfach dann der Running Gag, dass wir immer, wenn irgendjemand wieder scheiße war, einfach immer nur noch regieren mit, das ist Berlin.
Ja, wie Berlin.
Gut, genug über diese große Hauptstadt.
Große Hauptstadt. Ich habe eine Frage, die du mir bestimmt beantworten kannst. Und ich habe auch selber eine eigene Vermutung, aber erstmal möchte ich deine hören. Warum reden Menschen mit Tieren? Was glaubst du? Mir ist es heute nochmal aufgefallen. Heute Morgen habe ich da ein Hühnerchen versorgt, habe denen Essen gegeben und so und frisches Trinken. Und ich habe die ganze Zeit mit denen geredet. Ich bin da reingekommen, die waren alle wach und draußen und haben rumgegackert und wollten irgendwie, waren ungeduldig, haben mich wie Berliner unfreundlich angesprochen, dass ich mich beeilen soll, so schien es jedenfalls. Da habe ich denen versucht zu erklären, dass es einfach jetzt ein bisschen dauert und dass sie sich ein bisschen entspannen sollen und dass ich ja schon mache, sehen sie doch. Warum?
Also früher fand ich das immer nur albern. Ich rede auch mit meinen Hühnern, die jedes Mal.
Ich weiß.
Früher fand ich das immer albern. Irgendjemand hat mir dann mal erklärt, sowas wie, die sind auch an deiner Stimme gewohnt und die hören auch verschiedenen Tonfall. Die wissen, wenn du mit ihnen schimpfst oder wenn du so.
Das würde ich jetzt für Hunde und Katzen sicherlich unterschreiben. Bei Hühnern, I don't know.
Ja, aber man weiß es nicht und das ist am Ende, also man, das ist auf jeden Fall plausibel.
Du würdest ja auch mit mir reden, wenn ich im Koma liegen würde.
Zum Beispiel. Und ich finde, es ist plausibel, dass Tiere auch auf Tonlagen reagieren, auf Stimmen, die ihnen bekannt sind, reagieren. Mhm. Und so. Und es ist ja auch so, wenn ich die rufe, dann kommen die sofort. Wenn andere Leute sie rufen, nicht. Die kennen meine Stimme schon. Das ist, glaube ich, das eine. Und dann ist es vielleicht auch einfach der Versuch, der vielleicht etwas hilflose oder ungelenke Versuch, noch mehr eine Beziehung zu diesen Tieren aufzubauen, die auch wirklich als Lebewesen mit einem gewissen Wert zu behandeln, also respektvoller zu behandeln.
Stopp. Es ist der Versuch, die wie Lebewesen mit einem gewissen Wert zu behandeln. Es klingt so, als wäre dieser Wert eigentlich nicht da.
Nee, andersrum. Sagen wir so, ihnen den Wert teilwerden zu lassen, den sie haben. Also irgendwie so ein bisschen, bisschen der Versuch, dass man damit ausdrückt, ihr seid nicht nur einfach irgendwie eine Ameise, auf die ich vielleicht trete, vielleicht auch nicht. Und auch nicht irgendwie der Köter, der mich nervt und mir auf der Straße begegnet, sondern ich habe tatsächlich eine Beziehung zu euch.
Der Köter, ja.
Und ihr seid mir nicht egal. Und also ein Ausdruck der eigenen Beziehung zu diesen Tieren. Mhm. Und wir sind halt einfach Menschen, also wir als Menschen sind wir halt sehr verbal unterwegs.
Und früher, hast du gerade ja schon eingeleitet, fandst du das albern?
Bevor
du
ja, so ich finde, also gerade, ich habe das halt häufig so bei HundebesitzerInnen gemerkt. Die Art und Weise, wie die dann mit ihren Hunden reden, war immer für mich so ein bisschen traurig, weil ich das Gefühl hatte, das ist so eine Ersatzgeschichte. Die reden mit den Hunden, weil sie keine Menschen haben, mit denen sie reden können. Oder auch sie projizieren ihre eigenen Bedürfnisse auf die ihrer Tiere und schieben die Tiere so vor. So, der wollte das halt oder keine Ahnung, aber eigentlich reden sie über sich selber und es ist halt immer so ein bisschen irgendwie, irgendwas ist da so schräg. Aber ich glaube, es ist einfach ein Ausdruck von Zuneigung zu diesen Wesen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten, mit Tieren zu sprechen. Es gibt sicherlich diejenigen, die du gerade so ein bisschen despektierlich erwähnt hast. Die Schippe genommen hast, die eigentlich eher tragisch als irgendwie nachvollziehbar sind.
Auch die Art, wie die zum Beispiel mit ihren Hunden schimpfen, wo ich denke, das ist auch bescheuert, dass du jetzt mit deinem Hund schimpfst. Also das ist totale Anthropomorphisierung, wo sie wirklich so tun, als könnten die Hunde jetzt das verstehen oder hätten Schuld an dem, was sie tun.
Ja, aber ich rede auch sehr viel mit meinen Katzen so, als könnten sie mich eigentlich verstehen. Zum Beispiel beschwere ich mich regelmäßig bei ihnen, dass sie noch nicht Deutsch sprechen können, obwohl sie schon so lange in Deutschland leben.
Aber das ist ja eher eine Humorkomponente.
Ja, aber ich rede trotzdem mit denen und erwarte so ein bisschen auch mal langsam eine Antwort. Ich meine, die sind älter als 10. Stell dir vor, du lebst 10 Jahre in irgendeinem Land und kannst
trotzdem nicht sprechen. Das ist die tragische Geschichte von eben, sondern es ist einfach nur eine Humorform.
Na gut. Ich glaube, es gibt es auch in harmlos, wo es weder humoristisch noch tragisch ist.
Ja.
Aber auf jeden Fall gibt es auch die tragischen Fälle, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Ich glaube schon, dass es sehr viel darum geht, Zuneigung verbal auszudrücken. Durch Anerkennung, durch... es ist aber eine Anthropomorphisierung, die aber jetzt gar nicht... Ich finde die jetzt gar nicht problematisch, nicht per se.
Nein, ist es nicht. Und man macht das auch für sich selber. Also das ist für mich auch etwas... Ich gehe nicht einfach nur zu den Hühnern rein und schmeiß den Fressen hin.
Genau.
So, das ist nicht, weil ich es unhöflich gegenüber den Hühnern finde, sondern weil ich auch für mich selber nicht diese Beziehung zu den Hühnern haben will. Und das ist halt das, was ich machen kann.
Gab es früher, du bist ja ohne Haustiere aufgewachsen.
Ja.
gab es früher mal irgendwie den Wunsch, als du noch ein Kind warst, ich hätte gern irgendein Haustier.
Eine Woche wollte ich Meerschwein haben.
Eine Woche.
Und das haben meine Eltern ausgesessen und wollte ich nicht mehr.
Und sonst nie
Nein. irgendwie? Ich wollte kein Haustier. Und zwar war das bei mir immer auch ein... Ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das untergejubelt haben, aber ich hatte immer das Gefühl, Haustiere haben ist auch etwas, was schlecht für die Tiere ist. Mhm. Das ist halt was, was also in vielen Fällen ist das ja auch so, dass Tierhaltung problematisch ist, so von wegen, die sind nicht dafür gemacht, in einem Käfig, in einem Aquarium, in einer kleinen Wohnung zu sein. Und das wurde mir irgendwie so eingebimst, dass ich immer gedacht habe, das machen die Menschen nur für sich selber und das ist immer gegen die Tiere. Mhm. Bei Hunden habe ich das immer etwas anders wahrgenommen. Weil da das Gefühl hatte, dass die Hunde auch sehr viel von der Beziehung zu den Menschen haben. Aber das ist so ein bisschen immer mein Ansatz gewesen.
Ja, ich erinnere mich an, nicht lange Diskussionen, aber an das Thema ausführlich, als ich mir die Katzen frisch angeschafft habe und auch darüber nachgedacht hatte, mir die Katzen anzuschaffen. Aber ich habe eine große Veränderung bei dir wahrgenommen, seitdem du Hühner hast. Was das Thema Tiere allgemein angeht. Du auch?
Nee, nicht so sehr. Also schon, dass mir das so viel Spaß macht, welche zu haben, das schon. Das hätte ich aber vorher auch nicht. Also es war schon so, dass ich immer auch gedacht habe, wenn ich ein Haustier habe, werde ich auf jeden Fall eine krass emotionale Beziehung zu dem Tier haben und werde es richtig scheiße finden, wenn die sterben. Und das will ich halt auch nicht.
Ja, um dich selbst zu schützen.
Und ich hatte früher immer auch gute Beziehungen zu anderen Haustieren. Ich mochte immer schon gerne Tiere von anderen Leuten, so sehr, sehr gerne. Deswegen ist das für mich nicht inkonsistent. Welche Veränderungen meinst du bemerkt zu haben?
Also ich habe das Gefühl, dass du zum Beispiel, seitdem du selber Tiere hast, ein anderes Verhältnis zu meinen Katzen hast, die du ja nun wirklich seit 10 Jahren kennst. Und wo ich schon den Großteil der Zeit den Eindruck hatte, dass du die eher so wahrnimmst als, ja, jetzt sind die halt da und ich bin eigentlich gar kein Fan davon, dass hier Katzen leben, weil Katzen sollten entweder draußen sein oder gar nicht leben, weil die nur Babyvögel töten.
Ja, das ist ja noch eine andere Komponente, das ist sozusagen global politisch, aber im individuellen Verhältnis zu einem einzelnen Tier ist das was anderes bei mir.
Ja.
Es gab viele Katzen früher, die ich sehr gerne mochte auch schon.
Aber meine nicht.
Nein, bei deinen habe ich halt immer doll allergisch reagiert, deswegen habe ich auch wenig eine Kuschelbeziehung zu denen aufgebaut.
Ja, das stimmt.
Aber was hat sich denn da geändert? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich das...
Ich habe das Gefühl, dass du liebevoller mit denen redest. Mit denen redest, wenn du mit denen redest.
Neulich wollte ich immer Grisou vom Tisch jagen, als er...
Ich will auch
Grisou
vom Tisch jagen, wenn er sie auf die Biefe
Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich nicht die innigste Beziehung zu deinen Katzen.
Verstehe ich gar nicht.
Im Vergleich zu anderen Tieren. Der Welt. Weiß ich nicht genau, woran das liegt. Vielleicht ist es die Allergie. Aber ich glaube auch nicht, dass sich das groß verändert hat.
Glaubst du, du wärst traurig, wenn die sterben?
Also ich glaube, ich würde schon noch einmal reminiszieren, weil ich sie ja wirklich viele Jahre schon miterlebt habe und gekannt habe. Und die ja auch einfach wirklich niedlich sind. Das ist ja schon so. Aber sie sind tatsächlich nicht so Teil meines Lebens, wie sie sein könnten eigentlich dafür, dass ich sie doch relativ häufig sehe. Also ich habe zwei andere Katzen fallen mir ein aus meiner Vergangenheit, wo ich das Gefühl habe, da ist mehr Beziehung zu gewesen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Okay, an dir.
Ich vermute die Allergie. Es kann nur an mir liegen, nicht an den Katzen. Nee, die Katzen machen nichts falsch.
Kann ich noch mal ein ganz
anderes Thema... Wobei ich finde, dass Gordon schon sehr...
weil er überall hinpisst?
Sehr lethargisch ist irgendwie und sehr wenig macht.
Hast du was? Hast du nicht neulich mitbeobachtet, wie er wild auf dem Flur gespielt hat, wie so eine...
Das finde ich auch ganz geil. Wenn man einfach plötzlich aus dem Nichts über den Flur Wams irgend so ein Ding knallt. Weil man denkt, wer ist da jetzt wieder durchgedreht?
Es ist immer Gordon.
Es ist immer Gordon. Ja, interessant. Kann ich nicht genau sagen. Weiß nicht. Ich mag Tiere grundsätzlich. Ich bin ein Tierfreund.
Ja, ich auch.
Ich töte auch nur noch Mücken. So weit geht meine Tierfreundschaft. Früher hat man ja schon so Spinnen weggespült, oder?
Ich habe gerade heute wie heißen diese Spinnen? Ganz kleiner Körper, lange, dünne Beine.
Weberknechte?
Weberknechte. habe ich extra am Bein geschnappt und weggeworfen, weil die Quatschspinne sich genau in den Türrahmen reingesetzt hatte. Ah. Ich habe die Tür aufgemacht, ist da rein, dachte ich, nee, jetzt quetsche ich dich tot.
Gut gemacht.
Einfach weggeworfen.
Tierlieb.
Ja, Herr Tierlieb.
Anderes Thema.
Anderes Thema, bevor wir zum Ende kommen, dieser kurzen Podcast-Folge, eigentlich müssen wir noch den... Ja, mal gucken, was passiert. Ich wollte ja kürzlich nach Italien fahren.
Ja.
Und ging ja nun nicht. Aber ich hatte dafür ja schon gepackt.
Ja.
Und jetzt möchte ich mal, ich habe da eine Überlegung gehabt und habe mich auch entsprechend verhalten. Ich will jetzt mal deine Einschätzung haben, ob das super krass albern ist oder ein bisschen nachvollziehbar. Ich habe ja vergleichsweise viele T-Shirts, auf denen draufsteht Fight Fascism.
Ja.
Und ich habe mich aktiv dafür entschieden, alle diese T-Shirts nicht mit nach Italien zu nehmen.
Weil die Faschisten da regieren?
Ja. Und ich Angst hatte oder hätte, würde ich da hinfahren, dass da Faschismus-Fans sind unter den Leuten, die ich auf der Straße sehe, die das zum Anlass nehmen könnten, mich zu verprügeln. Das war mein Gedanke.
Ja, das halte ich für albern.
Findest du
ich
albern?
Ich dachte, das ist so ein bisschen wie, du willst nicht die Kultur der Menschen dort beleidigen. Wenn die mehrheitlich Faschisten sind.
Ich hatte einfach nur Angst. Also auf jeden Fall haben eine große, relevante Zahl der Menschen faschistisch gewählt.
Das stimmt. Aber erstens glaube ich, dass die meisten der Menschen, die dort faschistisch gewählt haben, nicht sagen würden, jemand, der Fight Fascism hat, ist unser Feind. Weil die sich selber nicht als Faschisten sehen und so.
Mhm.
Und ich glaube, dass einfach in Italien mega viele Leute mit solchen T-Shirts rumlaufen, weil das da einfach genauso viele Leute gibt, die dahinter stehen.
Die aber vielleicht auch verprügelt werden.
Das glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ich habe es nicht so wahrgenommen, dass wenn ich in Italien war, dass dort in irgendeiner Art und Weise man sowas erspüren könnte.
Kannst du das bald mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal dort bist?
Ich habe diese T-Shirts
nicht. Ich leih dir gern was. Dann kannst du mal eins tragen, dann musst du aber auch damit rumlaufen. Also auch so öffentlich in der Stadt oder so.
Ja, aber interessant, dass du aber auch irgendwie.
Komisch, oder?
Ne? Ja.
Kein anderes Land, in das ich realistisch fahren würde zum Urlaub machen, hätte ich diesen Gedanken gehabt. Aber jetzt, weil die.
Das mit den USA?
Nee. Würde ich sofort. Oh, ich würde so gerne mal nach New York. Ich möchte so gerne nach New York. Mein Traum. Das ist mein Traum.
Gar nicht so dort anders als Berlin.
Ich weiß ja nicht.
Auch eine Großstadt.
Mhm.
Auch cool.
Ja, ja. Da muss ich mal hin. Sonst habe ich nichts mehr. Ich muss es sagen, ich hab sonst jetzt hier nichts mehr für
diesen Podcast.
Für diesen Podcast.
Robert Fico hat gerade die Wahlen in Slowenien gewonnen.
Der ehemalige Spieler von Inter Mailand?
Ja.
Geil.
Nein, der heißt nicht Robert.
Nee. Alessandro.
Luis.
Nee, Luis. Alessandro.
Figo und nicht Fico.
Fico, okay. Figo.
War Slowenien richtig oder Slowakei? Scheiße, hab ich schon wieder. Scheiß drauf.
Ich finde auch, dass es nicht zulässig sein dürfte, dass
zwei Länder so ähnlich heißen.
Dasselbe gilt für Litauen und Lettland. Dasselbe gilt auch für
Moldawien und Moldau?
Ja, unbedingt. Moldawien und Moldau. Weißt du, was ich immer lange, lange, lange Zeit meines Lebens dachte? Dass das Land heißt Moldawien und die Moldau ist ein Fluss.
Ja, die Moldau ist ja auch ein Fluss.
Ja, aber nur ein Fluss, dachte ich.
Ja, es gibt auch noch die Republik.
Ja, das ist...
Ja, die Slowakei war früher mit Tschechien zusammen, die Tschechoslowakei. Slowenien ist südlich.
Aber Bosnien gehört auch noch dazu.
Gehört nicht dazu.
Ja, nee, das war Jugoslawien. Das heißt Tschechoslowakei mit Jugoslawien verwechselt.
Ja.
Es wird Zeit, den Podcast zu werden.
Es wird Zeit, den Podcast zu werden.
Aber sag gerne noch mal, was du da sagen möchtest. Hast du noch was zu Friedrich Merz zu sagen?
Ich habe noch eine kleine selbstkritische Anekdote. Ich habe neulich davon erzählt, dass hier das Fahrrad meiner Frau vor der Haustür weggeklaut wird, als sie für eine Minute auf Klo war.
Ja, hast du das im Podcast erzählt?
Glaub nicht. Nee, so war es. So hat es sich zugetragen.
Mhm.
Sie kam rein, Fahrrad vor der Hecke abgestellt, auf Klo, hat mir kurz Bescheid gesagt, wollte direkt weiterfahren, geht raus, Fahrrad weg.
Ja.
Ich gesagt, alles klar, wir stellen jetzt beide aufs Fahrrad, du fährst links rum, ich fahr rechts rum. Wir gucken, ob wir noch irgendjemand mit dem Fahrrad hier rumgucken sehen. Weil es so frisch war, die Chance war doch groß. Und dann bin ich halt, wo fährt man dann hin? Man muss ja eine Entscheidung treffen, biege ich links ab, biege ich rechts ab. Wo geht man dann hin? Ich bin zum Bahnhof gefahren, fand ich irgendwie realistisch. Aber ich habe auch Rasterfahndung betrieben. Ich habe Racial Profiling betrieben. Ich bin nämlich auch gezielt in die Siedlung gefahren mit den Flüchtlingsunterkünften.
Ja.
Und zwar schlicht und ergreifend, weil meine einzige Mission war, dorthin zu fahren, wo die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass ich erfolgreich bin. Und ich glaube, dass das unter einer statistischen Betrachtungsweise, und mein Ziel war nur, das Fahrrad zu finden. Und wäre es jetzt richtig gewesen, aufgrund von antirassistischen Erwägungen nicht dorthin zu fahren?
Ich finde das nicht rassistisch.
Oder vielleicht ist Rassismus das falsche Wort. Aber ist es nicht dasselbe wie Racial Profiling? Ist es nicht so, dass die Polizei sich auch hinstellen kann und sagen kann, es geht uns darum, so, und wir wissen statistisch, wenn wir diese Personengruppe durchsuchen, finden wir mehr Drogen, Waffen, was auch immer, als wenn wir diese Personengruppe untersuchen. Deswegen durchsuchen wir diese und das führt zu den besten Ergebnissen. Ist das nicht dieselbe Argumentation? Also wieso kann ich das der Polizei vorwerfen und gleichzeitig selber mir diesen Vorwurf nicht machen? Ja. Wenn doch das Ziel einfach nur ist, das Fahrrad zu finden.
Oh Mann, das ist aber hart.
Ja, das fand ich auch.
Das ist aber
hart. Und da wusste ich gar nicht mehr, was ich denken sollte. Ist es natürlich ein Unterschied, weil meine Aktion betrifft niemanden aktiv. Es ist sozusagen, niemand hat einen Schaden davon, dass ich mit dem Fahrrad da einmal durchgurke. Aber die Leute haben einen Schaden davon, dass die Polizei sie anhält und durchsucht, weil sie eine bestimmte
Hautfarbe haben. Immer wieder, weil, genau.
So, das ist natürlich ein größerer Schaden.
Ja.
Trotzdem ist die Logik dahinter genau dieselbe.
Ja, aber ich glaube, dass man das gegeneinander ein bisschen abwägen muss. Also was unterm Strich mehr oder weniger Leid verursacht. Und ich glaube, dieses ansatzlose Racial Profiling nur, weil man auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, die Menschen, die nun wirklich völlig unbescholten sind, so krass zurecht abfacken und kriminalisieren, ohne dass sie dafür irgendetwas können, außer dass sie so aussehen, wie sie aussehen.
Das ist wahrscheinlich der Kern des Problems.
Das ist der Kern des Problems und da muss man einfach eher, also meines Erachtens, eher sich für die Variante entscheiden, gut, dann gehen uns halt ein paar Leute durch die Lappen, aber dafür haben wir halt nicht so viele unschuldige Menschen, die krass
darunter leiden. Weil das einfach schlimmer ist, deswegen durchsucht zu werden, als weil du zufällig
bist. Es ist ja auch Quatsch, sicherlich Quatsch zu behaupten, dass Racial Profiling ausschließlich aus rassistischen Gründen passiert, sondern genau wie du sagst, es gibt sicherlich statistische Dinge, was ja auch wiederum eigentlich eher einen kritischen Blick auf die Gesellschaft werfen lässt, weil es sind ja nicht jetzt aus deutscher Perspektive Ausländer prinzipiell immer krimineller als Deutsche. Nein,
natürlich nicht.
Aber sie haben halt oft viel schlechtere Bedingungen.
Ja, also die Gründe sind ganz andere, und das ist ja der Kern des Problems.
Genau.
Und weil es aber diese Kopplung halt gibt, ist es effektiver, das zu machen.
Ja.
Weil du vielleicht den Hintergrund oder die Alphabetisierung oder die Armut oder so den nicht so gut ansehen kannst wie...
Aber das daraus folgt ja auch ein fürchterlicher Teufelskreis. Weil, was ja nun wirklich reichhaltig wissenschaftlich, forschungsmäßig belegt ist, dass es durch solches Verhalten selbsterfüllende Prophezeiungen gibt. Und das heißt, wenn Menschen ständig wie Kriminelle behandelt werden, werden sie irgendwann kriminell. Ja. Weil sich denken.
Nicht pauschal,
aber
steigert die Wahrscheinlichkeit.
Extrem vereinfacht ist formuliert, aber prinzipiell schon. Heißt, man muss diesen Kreis irgendwie durchbrechen. Und auf der anderen Seite würde man dadurch dann auch viele Delikte wiederum nicht aufklären können, wenn man sozusagen auf diesem Auge dann absichtlich blind wird, um diesen Vorwurf aus dem Weg zu gehen. Das ist super schwierig.
Aber okay, ich finde das alles gut beleuchtet. Trotzdem habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, als ich da hingefahren bin. Ich konnte es mir schönreden. Ich habe es nicht gefunden. Das ist ein Ballungsort.
Ja.
Da ist sozusagen, wenn ich jetzt jedes Einfamilienhaus abfahre, ist es halt Quatsch. Aber da ist sozusagen ein Knotenpunkt. Deswegen bin ich auch zum Bahnhof gefahren, weil das ist ja neutraler. Naja, und dann habe ich noch eine letzte Sache, die ich mit auf den Weg geben möchte, was ist mir neulich eingefallen. einfach nur mal, um so ein klassisches Argumentationsmuster ein bisschen zu hinterfragen oder aufzubrechen, ohne dass ich sagen möchte, dass das falsch ist. Aber es gibt häufig die Argumentation, wo alle immer im Kopf nicken und sagen, ja, dieses, bei linker Gewalt haut die Polizei sofort zu und bei rechter Gewalt guckt sie weg.
Mhm.
So, und dann wird es einfach genau miteinander verglichen. Und von dem, was ich ein bisschen von Polizeiarbeit weiß, ist es halt aus guten, also muss jetzt nicht in einem konkreten Fall so sein, aber es gibt gute Gründe, in verschiedenen Situationen sehr verschiedene Strategien anzuwenden. Es kann zum Beispiel sein, dass du gerade, was weiß ich, im Osten irgendwo heftig etablierte rechte Zirkel hast und so weiter und dass du da begründet ganz anders mit umgehst, als wenn plötzlich irgendwo eine Explosion linker Gewalt ist. Weil das andere Leute sind, weil du mit anderen Strategien vorgehst, weil du vielleicht bei den einen Sachen gleich eine Riegel vorschiebst, weil du bei dem anderen musst du eher beobachten und infiltrieren oder sonst was machen. Das heißt nicht, dass es nicht problematische Strukturen gibt und dass es nicht vielleicht tatsächlich auch ein Ungleichgewicht gibt, wie das behandelt wird. Aber ich glaube, manche Leute machen es sich immer zu einfach, wenn sie sagen, in diesem Fall, wo es linke Gewalt gab, ist das passiert und in diesem Fall, wo es rechte Gewalt gab, ist das passiert. Weil man das nicht immer so vergleichen kann und Polizeistrategie so vielschichtig sein kann und da so viele verschiedene Abwägungsprozesse hinterstehen können, dass es zumindest nicht zulässig ist, es sich so einfach zu machen und zu sagen, das ist ja wohl richtig der Skandal.
Es ist nie zulässig, es sich einfach zu machen bei solchen Dingen. Und trotzdem ja, machen es alle Leute, weil es einfach einfacher ist, sich es einfach zu machen.
Aber das ist zumindest eine Sache, wo ich auch immer denke, so, ja krass, wieso ist das eigentlich so? Das kann doch gar nicht wahr sein.
Du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, aber das nach der aktuellen Folge ZDF Magazin Royal ist echt schwierig. Also ich unterschreibe das, was du sagst, komplett. Es wird schon... Also, es ist aber halt auch Quatsch, das so zu, also in eine oder andere Richtung in irgendeiner Form zu verallgemeinern. Weil unterm Strich bleibt stehen, alle Situationen müssen einzeln betrachtet werden. Und mal so ist die eine Strategie besser und mal ist die andere Strategie besser. Ja. Und manchmal entscheiden sich natürlich auch PolizeibeamtInnen falsch.
Ja, genau. Sie entscheiden sich falsch. Es ist vielleicht manchmal tatsächlich auch politisch problematisch.
Genau.
Aber es geht mir um die Debattenkultur.
Ja, ach, die Debattenkultur. Ist doch, das kommt doch auch immer auf dasselbe hinaus. Eine Seite sagt, es ist auf jeden Fall alles das richtig und das andere Gegenteil davon ist falsch. Die andere Seite sagt, es ist genau umgekehrt.
Man ja, aber deswegen ist doch so schön, dass einige auch der Podcast, die du zum Beispiel hörst und empfiehlst und sowas, die gucken sich das ja häufig tatsächlich ein bisschen genauer an.
Ja.
Und das ist dann ein bisschen anstrengender, weil man muss sich da lange mit beschäftigen und durchhören, aber man kriegt am Ende ein realistischeres
Bild von diesem Ding. Ja, es ist halt nicht so einfach zu sagen, ich habe auf jeden Fall recht und alles, was du sagst, ist falsch, weil, Punkt. Und,
ja.
Und es geht halt nicht über den Punkt hinaus, sondern das Weil wird nicht gefüllt mit irgendwas.
Aber das ist so häufig so einleuchtend, wenn Leute sagen, hier wird mit unterschiedlichen Maßstäben. Das ist ein so Standardargument. Auch in Leuten, wo man meinen soll, die beschäftigen sich ein bisschen mehr damit. Und ich wollte das jetzt nur einmal noch mitgeben zum Nachdenken, weil ich selber dem, glaube ich, häufig gefolgt bin. Und da dann auch irgendwie eine Empörung verspürt habe oder so. Und neulich, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, warum, aufgrund eines konkreten Beispiels mal auf den Trichter gekommen, dass ich gesagt habe, vielleicht muss man einfach wirklich ganz Abstand nehmen von solchen, also wirklich einfach genauer hingucken. Und dann kommt, also wenn du genau hinguckst, kannst du ja immer noch zu dem Schluss kommen und zu sagen, es gibt hier einfach, es geht einfach gerade nicht, weil es hier eine Historie gibt von Urteilen über rechte Gewalt, die krass skandalös zu mild sind. Und wenn dann, so, das kannst du dann ja auch mit bewerten, aber diesen Schnellschuss zu machen, und du hast natürlich recht, dass das immer falsch ist, aber ich finde das nicht so selbstverständlich, wie du es gerade dargestellt hast, weil zu viele Leute, auch von denen ich viel halte und die gebildet sind und reflektiert sind, diesen Schnellschuss machen.
Ja, ich glaube, dass auch einfach niemand davor gefeit ist. Also es gibt Leute, die machen sich gar keine tiefergehenden Gedanken und bleiben immer bei dem, das ist jetzt meine Meinung und das war sie immer schon, das bleibt sie auch, egal was passiert. Und ich hole mir jetzt aus meiner Bubble meine Argumente, die mich bestätigen und fühle mich dann noch sicherer in dem. Und alles, was dagegen spricht und auch wenn es gute Argumente sind und wenn das, keine Ahnung, wissenschaftliche Fakten sind, dann lehne ich es trotzdem ab, weil es passt nicht zu meiner Meinung. Das ist ja super weit verbreitet. Aber ich glaube auch bei den Menschen, die sehr viel sich sehr viel tiefgründiger mit Themen beschäftigen, die machen das halt auch eher punktuell.
Also, ja, richtig.
Und da gibt es so ein paar Themen, da gibt man sich die Mühe und beleuchtet alle Seiten und ist da so ein bisschen differenzierter. Und dann kommt die nächste Meldung über irgendetwas und man hört da irgendwie nur die oberflächlichen Fakten, ist da sehr schnell dabei zu sagen, und da bin ich extrem auch von betroffen. Und du wahrscheinlich auch und wahrscheinlich jeder Mensch.
Ja, aber und das ist mein Problem. Ich finde, die andere Seite ist auch ein Problem. Bei mir ist es nämlich inzwischen eher so, dass ich mich in bestimmten Sachen, weiß ich sehr gut Bescheid, und ich schließe davon auf andere Sachen und sage dann bei anderen Sachen, ja, da muss man sich bestimmt erstmal intensiver mit beschäftigen, muss man differenzierter betrachten. Und das ist aber auch blöd, weil dann kommst du dazu, dass du sagen kannst, ja, kann ich nichts zu sagen,
ob jetzt das Schweine-Nazi eigentlich gar nichts
zu irgendwas sagen. Und ob Kalbitz eigentlich nicht doch vielleicht lieber zum Kanzler gewählt werden sollte. So, weil weiß ich ja nicht, ich habe mich ja nicht ausführlich mit beschäftigt. So, das geht halt auch nicht. Du musst dich, und da kommen dann wieder die Leute ins Spiel, wo man das Gefühl hat, ich vertraue diesen und jenen Medien und jenen Leuten, die einen Podcast machen oder PolitikerInnen oder sonst was und sage, die haben sich dafür mit beschäftigt, denen vertraue ich, deswegen folge ich deren Urteil. Ich finde es plausibel. So, und manchmal haben wir jetzt ja auch hier mit Harald Schmidt gehabt, manchmal hat man den auch was und dann
sehr
geht man dem nach und muss man zurück. Aber das, finde ich, muss auch mehr möglich sein und honoriert werden, dass man auch seine Meinung ändern kann und dass es nicht sofort heißt, du hast aber letzte Woche gesagt das, deswegen bist du jetzt so. Es ist ein Prozess, wir sind unvollständige Menschen, wir werden erst und wahrscheinlich werden wir nie, aber wir sind auf dem Weg dahin zu sein. Und deswegen gebt uns allen und euch selbst eine Chance und seid nicht zu hart
zu
euch und zu anderen, außer zur AfD.
Außer zur AfD. Scheiß Drecksnazis. Das würde ich genauso unterschreiben. Selbst Angela Merkel hat jetzt wieder ein Interview gegeben. Morgen wird es veröffentlicht aus unserer Perspektive.
Ja,
morgen.
Beim ZDF.
Beim ZDF, 15 Minuten oder so. Und sie hat gesagt, sie hat kein Verständnis für Menschen, die AfD wählen. Und das haben wir auch nicht. Die Kanzlerin hat gesprochen und ich finde das gut.
Von der Kanzlerin AD bis zu den beleuchteten Brüdern ist ein gesellschaftliches Band gesponnen. Das hält uns zusammen in dieser Republik.
Friedrich Merz ist explizit nicht mit eingesponnen.
Friedrich Merz ist nicht eingesponnen.
Er hat sich entzogen.
Ja, er hat sich selbst ausgewickelt aus dem gesellschaftlichen Band, das uns alle verbindet.
Selbst ausgewickelt. Was ist das für ein Typ?
Was ist das für ein
Was
Typ?
Was ist das für ein Typ?
Zu Recht schreiben die großen Zeitungen, er kann es nicht, er darf es nicht, er ist einfach, er hat einfach nicht das Format, unserem Bundes-Olaf die Stirn zu bieten. Und unser Bundes-Olaf hat eine große Stirn.
Das hat er wohl. Was glaubst du denn eigentlich, wer wird CDU-Kanzlerkandidat?
Das ist eine wirklich gute Frage, ne? Weißt du, was ich glaube?
Na?
Markus Söder.
Meinst du wirklich?
Ja.
Weißt du,
warum ich das glaube?
Sag mal.
Weil es seine letzte Chance ist.
Ja,
das weil er die Ambition hat.
Hat er.
Und weil Merz es nicht machen kann.
Merz kann es nicht machen.
Und weil ich bei Daniel Günther und Hendrik Wüst nicht sehe, dass sie das schaffen, an ihm vorbeizukommen.
Oh doch, das glaube ich. Ich glaube, er macht sich.
Glaubst du, Wüst macht das?
Ich glaube, er macht Wüst, ja. Das wäre mein Tipp. Söder wird es vielleicht versuchen oder würde es gerne machen, aber ich glaube, der hat sich mit Aiwanger so ins Ausgeschossen, dass er keine Mehrheiten kriegt in der bundesweiten CDU, CSU.
Also ja, wahrscheinlich hast du recht.
Innerhalb von Bayern würde er es sicherlich hinkriegen, aber darüber hinaus nicht.
Ich auch zu sehr geblendet von seinem Größenwahn.
Ja, das
dass ich irgendwie denke,
der ist zu
hart, der Typ.
Friedrich Merz schießt sich selbst nach und nach so doll ins Aus, dass einfach dem nicht mehr genügend Leute folgen werden, schätze ich.
Aber Henrik Wüst ist so ein Idiot.
Aber der ist halt, der hat halt auf seiner Seite sagen zu können, mit Merkel war es erfolgreich mit der CDU, ich bin Merkel 3.0.
Er macht das mit den Grünen.
Er macht es mit den Grünen, nichts von wegen größer Feind und so. Also ich glaube schon, das wäre mein Tipp.
Henrik Wüst.
Oder Jens Spahn. Ja, der Hardliner.
Okay.
Sehr politisch am Ende nochmal geworden.
Ja, aber das lag mir beides auf der Leber.
Kannst
zusammen
du,
mit Lars Sekt.
Kannst du mir nochmal sagen, ob deine Fingernägel aufstinken nachschneiden?
Ja, kurz bevor du gelacht hast, habe ich gedacht, das ist eine ernste Frage.
Ganz, ganz kurze Frage, das können wir nochmal ganz am Ende hier abfrühstücken. Wie reagierst du? Das wird dir bestimmt auch schon dutzende Male passiert sein.
Ein Dutzend.
Du verschickst eine E-Mail, zum Beispiel im Arbeitskontext, und sagst sowas, schreibst du was rein wie an bei das PDF-Dokument, bla 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 bla. Das, die Word-Datei, die Excel-Datei, die JPEG, was weiß ich. Schickst es ab und merkst dann, fuck, ich habe vergessen, den Anhang ranzuhängen. Was machst du dann?
Dann schreibe ich den Anhang hinterher.
Nur den Anhang oder machst du nochmal anschreiben?
Schreibe ich einfach nur rein und jetzt auch mit Anhang.
Nur das?
Oder sowas.
So halb Humor, voll humorlos.
Ja.
Okay. Ja, okay.
Ja. Und du?
Ähnlich.
Also, ich weiß nicht, was man sonst für eine Alternative hat. Doch, man muss es hinterher schicken.
Doch, pass auf. Ich finde, dass die Art und Weise, wie man das dann formuliert, ganz, ganz viel aussagt über die Beziehung, die du zu der Person hast, der du das schickst.
Also ich muss es auf jeden Fall, Entschuldigung, ich muss auf jeden Fall die andere Mail, die ich vorher geschickt habe, unten runternehmen. Also ich muss allen Antworten machen auf die Mail.
Ja.
Denn ansonsten, es muss völlig klar sein, dass das zusammengehört. Und ich muss sehr schnell sein, damit in dem Mail-Eingangspostfach sich keine anderen Mails dazwischen schieben.
Dass das direkt aufeinander folgt. Man merkt es ja auch in der Regel sehr schnell.
Es kommt und es kommt der andere danach und ich schreibe einfach nur und jetzt mit anderen. Und es passiert so häufig und so vielen Leuten und es ist so eine Konvention. So, und was du sagst mit der Beziehung, vielleicht würde ich noch, wenn ich die Leute gut kenne, ein Smiley noch dran packen. Gleichheitszeichen, Klammer zu, kennen die meisten nicht.
Schreibst du jemals Mails ohne Smiley? Ich schreibe so viele Smileys.
Ja, du schreibst viele
super
Smileys.
Super viele Smileys, ja.
Nee, ich
würde sagen, in 50% meiner Mails schreibe ich
Smileys. Ich mache es tatsächlich häufig so, dass wenn ich Smileys nutze, dann gucke ich am Ende nochmal auf die Anzahl der Smileys.
Wenn ich, nie mehr als wenn ich maximal zwei.
Wenn ich, genau. Und wenn ich sehe, zwei. Dass ich in einem Absatz zwei Smileys habe, dann lösche ich den, der weniger wichtig ist.
Ja, das mache ich genauso. Das mache ich exakt genauso. Ja.
Ja.
Okay, gut. Das war jetzt eine kurze Folge. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht nächste Woche noch eine Folge veröffentlichen.
Vor der letzten Wahl hast du mich, glaube ich, gefragt, wer ich glaube, wer Kanzlerkandidat für die Union wird.
Ich habe da... Nee, nicht Kanzlerkandidat.
Doch.
Hatten wir nicht vor der letzten Bundestagswahl. Hatten wir das schon lange Podcast? Vorher. Ja, hatten wir schon. Lange vorher, bevor die KandidatInnen feststanden, darüber nachgedacht, wer wohl Kanzler, Kanzlerin wird. Und da habe ich nämlich noch gesagt, ich könnte mir vorstellen, Jens Spahn, weil mitten in Corona er als Gesundheitsminister so die Überlegung, wenn er es dann schafft, so ein halbes bis dreiviertel Jahr, er es schafft, in Anführungszeichen, die Pandemie für beendet zu erklären, weil es gibt einen Impfstoff und alle Beschränkungen werden wieder aufgehoben, er sich darüber so profilieren kann, dass alle denken, ey, das ist der krasseste Macher, das soll unser nächster Kanzler werden.
Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe Markus Söder gesagt.
Hast du damals, ja, das könnte sein.
Ich glaube schon.
Das könnte durchaus sein.
Deswegen bleibe ich einfach dabei, bis er es wird.
Meinst du, wenn das beim nächsten Mal nicht aber wird, dass das beim übernächsten Mal
werden
könnte?
Aber ich habe Scholz auch gecallt. Als,
ja, das hast du. Das hast du.
Weiß ich nicht. Lass uns nicht mehr so viel über Markus Söder sprechen. Lieber mehr über Hubert Aiwanger. Und das alles und viel mehr
Bundeskanzler.
In der nächsten Bundeskanzler mit der Vizekanzlerin Alice Weide. Freie Wähler und AfD zusammen mit der Mehrheit im
Alice
Bundestag.
Alice Weide, die den Tag der Befreiung nicht feiern möchte, weil sie es nicht gut findet zu feiern, dass Deutschland verloren hat. Oh Gott, ey. Das ist so scheiße.
Dem würde ich auch gerne mal einer dunklen Gasse begegnen.
Ich bin dann, also das wäre schon ganz gut, wenn
nicht, weil ich sie verprügeln möchte.
Nee, aber ich würde mich schon manchmal, also ich würde mir schon...
Ich möchte mich einfach gerne in der dunklen Gasse mit Alice Weidel unterhalten.
Ich könnte mir die Situation sehr gefallen lassen, dass Alice Weidel ein Renault Twingo ist.
Ich würde sie gerne als Gast in unserem Podcast
Ich würde ihr gerne die Seitenspiegel abschlagen.
Oh, das wäre eine Herausforderung. Das heißt ja immer, die dürfen kein Forum bekommen. Mhm. Ne? Wenn wir sie hier sitzen hätten und unsere Mission es wäre, ihr kein Forum zu bieten.
Dann reden wir einfach über
Nein, Pfeffer. Mit ihr über Pfeffer.
Mit
ihr. Wir reden mit ihr über Pfeffer. Wir versuchen es
so. Über braun oder weißen Pfeffer, Alice.
Einfach nur mit Banalitäten, aber ihr dabei so richtig unhöflich sein.
Aber was ist, wenn sie dabei sympathisch wird?
Nee, ach so, schafft sie auch nicht. Wie kann denn dieser Mensch sympathisch sein? Die ist doch gar kein, die ist doch einfach ein
Es Robot. Gibt doch dieses Video, wo sie mit ihrer Frau, Freundin, Frau, sind die verheiratet?
I don't
ich weiß
know.
Es nicht. Mit ihrer Partnerin im Auto danced.
Gott, stell dir mal vor, so ein richtiger du bist Mensch. Die Partnerin von Alice Weidel.
Das möchte ich mir ungern vorstellen. Richtig ungern. Naja. Ganz komische Pace, möchte ich sagen. Wir haben, du hast sehr viel über Berlin gesprochen.
Nein.
Doch, doch, doch.
Nein,
doch,
doch, kann doch, gar doch. Nicht sein in dieser kurzen Folge.
Also prozentual ungefähr 97%. So ein Quatsch.
Wir haben mehr über den Twingo als über Berlin geredet. Nein,
das stimmt nun wirklich
nicht. Bitte für eine Statistik.
Für eine Statistik.
Schreib es in die Shownotes, wenn ihr Zugang
habt. Mir egal. Ich habe auch langsam ordentlich einen Knallsoßentee im Kopf.
Ich habe auch viel zu wenig gegessen.
Ist das mal wieder so. Schade. Wir hören uns vielleicht nächste Woche, spätestens übernächste Woche wieder. Bis dahin werden wir weiterhin die beleuchteten Brüder sein und Danke sagen.
Wir sagen Danke. Wir sagen danke vor allen Dingen an Hani.
Danke, Hani. Ohne dich wären wir nicht wir. Sondern doch wären wir, aber anders.
Wir wären nicht auf Sendung.
Wir
wären nur privat.
Genau, wir wären nur privat
wir. Wir würden in unseren Polundern auf unseren Verandas sitzen und Scotch trinken.
Hast du direkt einen Schaukelstuhl vor Augen auf der Veranda?
Veranda ohne Schaukelstuhl geht nicht. Aber dann muss man eigentlich Porch sagen.
Nee, muss man nicht. Ist ja kein deutsches Wort.
Nee, das ist kein deutsches Wort, das ist richtig. Aber ich habe in der Veranda mit dem Schaukelstuhl sofort die USA vor Augen. Ja. Südstaaten, Sklaven laufen über die Felder,
sammeln Baumwolle ein und lernen handwerkliche Fertigkeiten,
von
denen sie profitieren.
Und auf der Porch sitzt ein wohlmeinender älterer Herr mit Hosenträgern im Schaukelstuhl und lässt sich kalte Limonade von einem sehr sympathischen Sklaven
den er auch fast reichen. Wie Menschen behandelt.
Fast, ja doch, der ist sehr gütig zu denen.
Und er sieht aus wie Clint Eastwood.
Er hat einen Bart. Er hat so ein bisschen mehr als ein 3-Tage-Bart. Weiß.
Kann ja Clint Eastwood haben.
Ja. Ist schon ein bisschen freundlicher als Clint Eastwood.
Noch freundlicher. Naja, gut.
So, mit diesem Bild entlassen wir euch in die Nacht. Es ist 22.23 Uhr am 2. Oktober 2023. 22230210202023. Keine Zahl ist höher als 3.
Voll niedlich. Deine Frau hat mir soeben eine WhatsApp-Nachricht geschickt, also weitergeleitet, von Leuten, die Karten für die Ärzte verkaufen für ein Konzert am 5.10. Das ist in 3 Tagen in der Edel-Optics-Arena. Sie weiß nicht, dass ich Karten in 2 Tagen für die Ärzte in der Edel-Optics-Arena habe. Davon erzähle ich beim nächsten Mal.
Sweet. Sweet, endlich sweet. Wieder Konzerte. Gute Nacht, wünschen euch eure Brüder.
Gehabt euch wohl.